Und da sind wir wieder. Hier ist die Eishockey-Show, frisch gebackene Folge für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns und ich freue mich auf den Mann zu meiner Linken. Von euch ein bisschen anders ausgesehen, aber das spielt keine Rolle. Basti Schwede ist auch da. Schön, dass du da bist,
ja,
Basti.
Ja, schönen guten Abend. Freut mich, dass du mich eingeladen hast.
Ja, dass auch klar ist, dass du dass dein Vorname mit B beginnt. Das wollte ich jetzt mal festhalten. Ja, sehr schön zu sehen auf deinem Pulli. Ist das
eine neue Marke? Merken, weißt
Eigenmarke?
Du? Nee. Ist einfach so.
Einfach so. Weil es dir passt, ne?
Weil es passt und heute rausgezogen aus dem Schrank, angezogen, zack, fertig.
Sehr gut. Wir wollen nicht lang rumlamentieren, sondern natürlich auch noch Magic Mike vorstellen. Auch er gehört natürlich zu dieser Show und dementsprechend müssen wir dich auch begrüßen.
Wir wollen.
Der arme Mikey,
echt. Vielen Dank, ja, hallo nach da draußen. Ich habe euch was mitgebracht, ich habe was vorbereitet. Vorbereiten lassen.
Weihnachtsgeschenke, die du nicht anders losgeworden
bist.
Ja,
dass diese Sendung heute einfach wieder das Nonplusultra wird. Und ich glaube, jetzt wird es reingebracht, beziehungsweise kann ich euch auch erklären, was es damit auf sich hat. Erstmal kriegt ihr jetzt was Gutes zu essen.
Wie beim Traumschiff früher.
Zwei gute Toast mit Avocado. Und jetzt zeige ich euch mal, was es damit auf sich hat.
Also heute, glaube ich, ganz kurz, heute gute Ernährung anscheinend.
Ja, weil es ist ein Team aus Nürnberg, ist ja aktuell auch ganz gut in Fahrt und so weiter. Und da haben wir jetzt das Geheimnis erfahren, wieso, was da gegessen wird.
Okay.
Rührei mit Avocado-Toast.
Rührei mit Avocado-Toast.
Wenn es so einfach wäre beim Eishockey immer.
Aber offensichtlich haben wir schon mal das kleine Geheimnis jetzt gelüftet. Stark, sehr gut recherchiert.
Ja,
Magic, das ist mal der beste Beitrag vermutlich in den nächsten anderthalb Stunden. Also,
das ist gut möglich.
Viel besser wird es nicht mehr. Ich teste trotzdem direkt mal Avocado, ist nämlich mega. Immer ein bisschen viel Fett drin, aber gesund.
Gut, deswegen ich habe noch Goodie drin, ich muss noch ein bisschen warten.
Ein bisschen übertoastet. Einzige Kritik vielleicht an die Kollegen hinter der Bühne.
Sprach der Gourmet.
Genau. Nein, super, vielen Dank. Ja, gibt es da noch Getränke, würde ich dann natürlich kurz anschließen wollen.
Das weiß ich jetzt nicht, aber Budget ist nicht so...
Ja, ne? It looks a little bit dry up here.
Okay. Du hättest ja selber was hinstellen können.
Das stimmt. Komm, legen wir los, Magic, mit den Eishockey-Fans da draußen. Ihr könnt natürlich jederzeit mitmachen. Also erstmal wollen wir natürlich festlegen, dass 36 Spiele absolviert sind in der Penny DL. Heute wurde auch der erste Trainer abserviert, leider, mit Matti Tillikainen bei den Löwen Frankfurt. Franz Fritzmeier als sportlicher Leiter übernimmt jetzt erstmal.
Was heißt der erste im Jahr 2024?
Ja. Aber was habe ich gesagt?
Nur der erste wurde abserviert.
Was, weißt du nicht mehr, was ich jetzt eben gesagt habe
vor 10 Sekunden? Deswegen erinnere ich dich schneller.
Gibt übrigens auch diesbezüglich deshalb heute leider keine Wortmeldung, müssen wir natürlich vorne vermerken, von den Frankfurter Löwen, weil der Franz Fritzmeier natürlich jetzt auch ein bisschen was zu tun hat.
Genau, also es wurde
ursprünglich wollten wir ihn ja als Gast heute live dazuschalten.
Genau, und dann wurde heute Nachmittag gesagt, aufgrund der aktuellen Ereignisse spricht heute leider niemand der Löwen.
So ist es.
Schade. Wir interpretieren.
Aber wir reden natürlich über die Löwen und wollen auch, dass ihr drüber redet. Und deshalb könnt ihr natürlich mitmachen, wie immer, bei YouTube über die Kommentarleiste, eure Kommentare loswerden, eure Meinung oder eben das Ganze, ja, muss ich ja nicht mehr sagen, ihr wisst das doch als Stammzuseher und Stammzuhörer. Ich kenne die Nummer nicht, aber 0175-681-7248 ist die WhatsApp-Nummer und natürlich eishockeyshow@magenta.de. Das ist die Mailadresse, könnt ihr uns natürlich auch eure Meinung schreiben und der Magic wird das alles hier sortieren.
Ich gebe mein Bestes.
Ja, auch das ist eine Aufgabe von dir.
Ja.
Wo du schon kein Avocado-Toast bekommen hast.
Lass mal einfach so stehen.
Und wir wollen natürlich auch dann von euch das Thema wissen des Tages. Was denkt ihr drüber? Was haltet ihr von der Entscheidung der Löwen Frankfurt? Vielleicht habt ihr auch schon eine Idee, wer es machen soll in Zukunft oder wo ihr grundsätzlich die sportlichen Probleme der Löwen seht nach dem sportlich doch dramatischen freien Fall. Schmeckt's?
Ist so, ja, schmeckt sehr gut.
Basti Schwede hat auch mal reingebissen.
Auch schön mit Pfeffer abgemixt, mag ich gern.
So, und dann, wie auch schon angekündigt, freuen wir uns gleich auf unseren ersten Gast hier live im Studio.
Ja.
Der Bundestrainer der U20-Nationalmannschaft ist da, Tobi Abstreiter.
Genau.
Cool.
Holen wir schon rein, oder?
Ja.
Komm.
Wollen wir mal reinlassen?
Tobi. Glaub, da kommt er.
Schönen guten Abend.
Hallo.
Komm, wir gehen direkt auch in unsere Lounge-Ecke.
Schön, dass du da bist.
Für dich ist leider auch kein Avocado-Toast übrig geblieben, habe ich gemerkt.
Aber ja, dann nehme ich noch schnell.
Ja. Schade. Dafür haben wir ein Glas stilles Wasser immerhin aus dem Budget rausölen können. Magst du deinen, Basti, oder as you like?
Darf ich auf die rote Couch?
Oder? Du darfst auf die rote Couch. Ja, ist doch cool, oder?
Ja, ist cool.
Wie gefällt es dir hier in unserem kleinen, heimlichen Studio?
Hm? Sehr schön, gemütlich, vor allem.
Gut. Wir wollen ein bisschen quatschen natürlich über das, was dich die letzten Wochen beschäftigt hat, bevor wir dann auch später selbstverständlich nochmal alles besprechen rund um die Penny DL. Frankfurt, hast du ja auch mitbekommen, ist natürlich ein Thema, was uns intensiv beschäftigen wird, aber wir gucken auch auf das Topspiel nochmal und. Aber jetzt erstmal, Tobi, weil du ja verhältnismäßig frisch zurück bist. U20-WM bedeutet ja immer wenig Weihnachten, wenig heimelige Zeit, eigentlich immer im Ausland unterwegs. Ihr habt es am Ende geschafft, die Klasse zu halten. Das war das Nonplusultra. Aber bevor wir so einsteigen, auch ins Thema, wie ist das Turnier insgesamt gelaufen? Ihr seid unglaublich gut gestartet. Wo hat es dann vielleicht gehakt? Und wie eng war wirklich dieses Relegationsspiel? Würde ich natürlich schon gerne von dir wissen. U20-WM, wir sehen das im Fernsehen, live bei Magenta. Es wirkt wie ein mega geiles Turnier. Wie cool ist es, diese U20-WM?
Ja, es ist immer wieder ein super Erlebnis, auch da dabei zu sein und teilnehmen zu dürfen und auch so in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Also auch für die jungen Spieler, jeder ist stolz drauf, jeder freut sich. Ja, das ist immer wieder rein jetzt auch für mich als Trainer eine sehr, sehr schöne Zeit, die dann auch wirklich gerade um Weihnachten rum ein guter Ausgleich ist, für nicht bei der Familie zu sein.
Ja, ist ein, naja, zumindest ein sportlicher Ausgleich, ne?
Genau,
ja. Aber eigentlich geht ja nichts über die Family, über Weihnachten, muss man auch sagen. Nee, das stimmt. Wie macht ihr das immer? Du hast es, glaube ich, schon mal beim Deutschlandcup schon mal kurz angerissen. Ihr bemüht euch ja schon, dass das irgendwie so einigermaßen weihnachtlich wie möglich oder als möglich für die Jungs sein kann, oder?
Ja, wir sitzen da zusammen. Wird ein bisschen, würde ich sagen, eleganter gedeckt und hübscher gedeckt und vom Essen her gibt es auch ein bisschen, würde ich sagen, gehobenere Sachen, die man jetzt nicht im alltäglichen Essen bekommt.
Okay.
Und ja, dann essen wir ganz normal und verbringen den Abend. Dann gibt es die eine oder andere Einlage, vielleicht von den Rookies, von den Spielern, die neu dabei sind, aber auch Videos von den Familien, das dann wirklich auch sehr schön ist, wenn man die Glückwünsche auch von daheim nochmal übersendet bekommt.
Gibt es auch Geschenke für die Jungs?
Ja, die bekommen alle ein Geschenk, Kleinigkeit natürlich. Heuer war es so ein Alubecher mit DEB-Logo und IHF-WM-Logo und auch mit Namen drauf. Und ja, so eine Kleinigkeit finde ich immer eigentlich ganz angemessen und schön.
Und einen Baum gibt es auch, oder?
Ja. Na, Baum war bei uns jetzt keiner dabei, im Hotel schon natürlich, ja, aber jetzt in unserem Essensraum war jetzt keine besondere weihnachtliche.
Ich dachte, ihr hättet da irgendwie so einen schwarz-rot-goldenen Lamettabaum.
Ja, der Horst war nicht dabei, oder? Okay. Der Horst war wahrscheinlich nicht dabei. Ja, genau.
Okay, ja, dann lass uns doch mal einsteigen vielleicht in das Sportliche, was passiert ist.
Schauen wir erstmal auf den Höhepunkt.
Auf den Höhepunkt?
Ja.
Willst du direkt abfeuern?
Ja, würde ich erstmal, weil dann können wir tief einsteigen und können wir das Ganze reden.
Okay, dann bin ich d'accord? Dann lass uns doch auf den finalen Moment schauen, nämlich das, was es dann alles am Ende doch noch in die richtigen Bahnen gelenkt hat, nämlich ja, Magic, der Klassenerhalt. Und es war ja, wie wir wissen, sehr dramatisch. Ja. Ihr wart 4-2 vorne gegen Norwegen in diesem einen Relegationsspiel. Dann haben die auf 4-4 ausgeglichen und dann, ich glaube, es ist dieselbe Szene, ne? Passierte ja noch das, bevor es dann zum erlösenden Goal kam.
Elias. Fechter mit dabei, sind mit dabei. Elias hält die Scheibe, kann jetzt schießen, macht das Tor! Moritz Elias mit dem 5:4 für Deutschland, Klassenerhalt gesichert! Für Deutschland Elias.
Ja, kann man schon mal ausrasten, ne, als Kommentator.
Ja, kann man schon mal. Ja, also ist ja wichtig, Tobi, insgesamt für euch kein einfacher Jahrgang, das hast du das ganze Jahr auch schon betont. Deswegen der Klassenerhalt schon ein Erfolg, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also das war unser primäres Ziel, wieder die Klasse zu sichern und im nächsten Jahr in Ottawa dabei zu sein. Ja, und das haben wir geschafft. Und von daher, ich habe es der Mannschaft auch nach dem verlorenen Spiel gegen Lettland gesagt. Ich bin da jetzt, klar, in erster Linie ist jeder enttäuscht, aber ich bin da zuversichtlich für die nächsten Spiele und dass wir auch unser Ziel erreichen werden. Und ja, die Jungs haben das wirklich sehr gut umgesetzt und im letzten Spiel, in einem Spiel ist das natürlich alles irgendwo dann wie so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, aber ja, die in so einem, wie gesagt, in so einem Druck, in so einer Drucksituation, mit der muss man erstmal umgehen können, das haben die jungen Spieler alle, die alle irgendwo 19 oder jünger sind, sehr gut gemacht.
Wir kommen da auch gleich noch zu, dass das auch für die Jungs vielleicht eben nicht die besonders gewohnte Situation ist, auch aus dem Liga-Alltag raus. Aber wie war dein persönliches Up and Down in diesen Momenten? Ich habe gerade gesagt, 4-2 vorne, auf einmal kommen die zurück. Dann gab es auch noch diese Mega-Chance in der Overtime für Norwegen, um das vielleicht schon früher ja, in die andere Richtung dann zu lenken, das Spiel. Und dann wird er abgestiegen. Wie war so dein Puls? Von 4-2 ab, sagen
wir mal. Ja, es war wie, also wie ich schon gesagt habe, so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach dem 4-2 haben wir gedacht, so okay, jetzt geht es in die richtige Richtung, jetzt sollten wir uns defensiv stabilisieren und einfach auch unser Spiel so weiterspielen. Dann kommt eine Strafzeit, die irgendwo total unnötig war. Und ja, so haben wir die Norweger eigentlich wieder ins Spiel zurückgeholt. Und am Schluss, ja, das sind so. Natürlich in der Overtime 3 gegen 3 geht's rauf, runter. Es war eine kurze Zeit. Ein Spieler hat versucht, irgendwie einen Toe-Drag zu spielen, der eigentlich zu der Zeit nicht mehr aufs Eis gehört. Ja? Wenn überhaupt aufs Eis gehört. Aber ja, manchmal als junger Spieler
hat man
vielleicht solche Sachen im Kopf. Ja? Und dann verlierst du deinen Mann, verlierst du den Zweikampf, dann geht der der Konter 3 gegen 2 gegen dich und eben dann war die Situation so, dass der Norweger Gott sei Dank seinen Schläger nicht mehr hin.
Ich suche sie mal raus.
Ja, schauen wir nochmal. Tobi, ist das, weil du auch sagst, der Toe-Drag gehört da nicht hin und so ein paar Sachen, die du als erfahrener Trainer natürlich hast, aber jeder, der U20 Nationalmannschaft oder dann bei der WM spielt, weiß natürlich, es ist halt das Schaufenster. Ja. Das ganze Stadion besteht eigentlich nur auf Scouts. Es geht darum, ob du vielleicht in der NHL gedraftet wirst, ob du eine große Perspektive im Profi-Eishockey hast. Das ist als Trainer natürlich auch schwer, den Jungs zu sagen, spielt euer Spiel. Ihr müsst hier, natürlich wollen die was Extravagantes machen. Als Trainer deswegen schwer, aber für die Jungs natürlich auch verständlich irgendwo, oder?
Einerseits verständlich, aber andererseits, denke ich, müssen sie das auch lernen, ja, dass sie solche Aktionen eben auch dann später im Profi-Eishockey ganz, ganz schwer nochmal nachahmen dürfen, ja, weil ja, das musst du wirklich können. Ja. Und von 10 Mal muss 9 Mal gut gehen. Das ist das Entscheidende. Und nicht nur von 10 Mal, vielleicht einmal. Ja. Und das sind so diese Percentage-Plays, sagt man da. Und das sollten auch schon Entscheidungen, Aktionen sein, die immer auch in solch schwierigen Phasen dann auch erfolgreich sind.
Insbesondere ja, wenn du so ein wichtiges Spiel hast fürs deutsche Eishockey und es geht eben nur um dieses eine Spiel. Ist ja nicht mal wie damals, als ihr schon mal Relegation gespielt hattet vor ein paar Jahren, wo es 3 Spiele gab, also Best of 3 sozusagen. Mhm. Diesmal war es nur dieses eine Do-or-Die-Game. Das verändert die Ausgangslage ja komplett. Ist das für dich okay auch? Wie siehst du das, dass es nur dieses eine Spiel ist, weil das hat ja schon eben nicht dieses klassische, okay, Eishockey definiert sich ja eigentlich über den besseren, zumindest sagen wir mal vielleicht über 3 Spiele.
Genau, also ich würde eigentlich schon in so einer Situation das lieber sehen, dass es in der Best-of-Three-Serie entschieden wird, wer dann wirklich in der Gruppe bleibt und wer dann absteigt. Ja.
Wer fairer,
glaube ich schon, ja.
Hat aber auch mit großen Gründen zu tun, hört man beim internationalen Verband einfach, dieses eine Spiel.
Ja, es hat ja auch eine gewisse Dramatik. Ne?
Also das
Spiel wäre natürlich weniger dramatisch gewesen im ersten Moment, wenn das jetzt kein Do-or-Die-Spiel gewesen wäre. Aber wenn du es gewinnst, ist alles gut. Nur ich finde auch, und deshalb ist es fair, glaube ich, zu sagen, es wäre fairer eigentlich im Eishockey zumindest ein Best-of-Three zu
haben. Der Maike hat die Szene nochmal.
Genau, apropos Dramaturgie, wir schauen uns nochmal diese Szene der Norweger an.
Nygaard, der trifft die Scheibe nicht richtig.
Kechter mit dabei, sind mit dabei. Elias hält die Scheibe, kann jetzt schießen. Macht das Tor! Moritz Elias mit dem 5:4 für Deutschland. Klasse gesichert.
So ist der Sport.
Ja, und das sind dann halt 2 Momente. Zwei Momente, die so viel ausmachen können.
Ja, das stimmt.
Machen den riesen Unterschied aus, der eigentlich dann vielleicht so minimal
so ist. So knapp am Puck so, vorbei ist.
Ich meine, der Brandsek Nygaard, der 28er der Norweger, das war eigentlich der beste Spieler, ja, zusammen mit dem 13er. Und das, ja, die Reihe, die hat im Turnier sehr gut gespielt, auch gegen die Top-Nationen in der anderen Gruppe. Und die haben allen Nationen, würde ich sagen, große Probleme bereitet.
Aber ist bei dem Konter dann als Trainer schon das Herz so ein bisschen runtergesackt?
Ja, ich habe die Situation eben dann genau beobachtet, weil ich wusste, dass unser Spieler mit dem Fünfer von Norwegen in der Ecke ist. Und wer da als erstes rauskommt, der sollte entweder safe sein für uns oder dann ein Überzahlangriff für Norwegen starten. Und das war für mich so dann der Blickwinkel. Ich habe geschaut, wo ist unser Spieler, wie kommt er raus? Und dann habe ich gedacht, nein, jetzt kommt der Überzahlangriff der Norweger und das ist dann natürlich kritisch.
Jetzt hätte es ja eigentlich auch, muss man ehrlich sagen, zu diesem dramatischen Spiel nicht unbedingt kommen müssen. Ihr seid mega gestartet mit diesem Erfolg gegen Finnland und alle dachten auf einmal, what? Wir schlagen Finnland. War ja ein überragender Sieg der Mannschaft vorneweg. Es gibt ja keinen schlechten und keinen guten Sieg, sondern es gibt eben nur den Sieg. Aber hat der euch vielleicht auch im Nachgang zumindest ein paar Jungs so ein bisschen zu locker gemacht oder kann man das so nicht sagen? Aber wenn du das Turnier so rekapitulierst, ist es immer wichtig, mal überhaupt positiv zu starten. Aber war das vielleicht eine Stufe too much? Kann man das so sagen? Oder?
Kann sein. Ja, es kann gut sein, dass das dann irgendwie so einen Gedankengang bewirkt hat bei den Spielern. Ja, okay, jetzt haben wir Finnland geschlagen, jetzt wird es leichter gegen Lettland. Mhm. Ja. Obwohl wir das natürlich nicht so den Spielern gepredigt haben und versucht haben zu vermitteln. Aber es kann dann doch sein, im Unterbewusstsein oder auch, was weiß ich, von außen, im Umfeld, Familie, Agent oder was auch immer, ja, vielleicht auch soziale Medien, dass das dann so an die Spieler herangetragen wird, dass es ja eigentlich nur noch ja, ein logischer Schritt ist, jetzt ins Viertelfinale einzuziehen.
Also ihr wusstet aber, ja, es bleibt dabei, gegen Lettland muss man gewinnen, um ins Viertelfinale einzuziehen, ne? Was natürlich dann ein perfektes Ziel gewesen
wäre. Genau, ja, und wir haben von vornherein gesagt, ja, Lettland ist schlagbar, aber nur, wenn wir unsere Top-Leistung und Top-Einstellung mit ins Spiel bringen. Und ich glaube, die Einstellung, das war genau der Schlüssel zum Nicht-Erfolg.
Was sagst du insgesamt so zu deiner Mannschaft? Warst du insgesamt mit dem Auftreten dann mit dem positiven Turnierausgang zufrieden? Vergleichst du auch Mannschaften nach den Jahrgängen so hintereinander und sagst, wow, der Jahrgang vor 2 Jahren war schon ganz besonderer, weil da war das und das und sagst, die haben jetzt eine ganz andere Einstellung vielleicht, das ist schon wieder auch eine andere Generation. Fällt dir sowas auf? Machst du dir da Gedanken drüber?
Ja, ich mache mir da schon Gedanken drüber und vergleiche die Jahrgänge. Ich würde jetzt sagen, jetzt im Nachhinein, ich bin jetzt gerade auch in der Aufarbeitung der Spiele und ich muss sagen, wir haben in der Gruppenphase 3 gute Spiele absolviert, gegen Finnland, Schweden und auch waren lange gegen Kanada bis ins dritte Drittel. War Punktgewinn drin. Ja, ich glaube, so Mitte des dritten Drittels, 48, 49. Minute, war es 3-3 gestanden. Dann haben wir eben da Strafzeit bekommen und dann auch irgendwo unglückliche Situation, würde ich sagen, die dann zum 4-3, 5-3 geführt hat. Aber wir waren lange dran an Kanada, am amtierenden Weltmeister und haben dann kein gutes Spiel gemacht gegen Lettland. Das heißt, 3 Spiele waren gut, 1 Spiel in der Gruppenphase war nicht gut. Und gegen Norwegen in so einem Duodei-Spiel, muss ich sagen, das haben die Jungs wirklich sehr gut gemacht. Und habe ich ihnen auch gesagt, da können sie stolz auf ihre Leistung sein und ja, diesen Moment, diese Erfahrung auch in die Zukunft mitnehmen.
Wie siehst du das insgesamt so, weil ja immer gesprochen wird, ja, der Nachwuchs ist da, der Nachwuchs wird besser in Deutschland. Ist eine U20 mittlerweile wirklich näher dran am internationalen, hochrangigen U20-Jahrgang aus den anderen Nationen?
Ja, letztes Jahr waren wir, würde ich sagen, nicht dran. Ja, heuer war es vielleicht schon ein bisschen enger. Mhm. Ja, weil, letztes Jahr in der Gruppenphase haben wir keine Chance gegen Kanada gehabt. Auch gegen Tschechien war es nicht gut. Da war es gegen Schweden ein gutes Spiel. Aber ansonsten waren wir weit von den Top-Nationen entfernt. Dieses Mal, würde ich sagen, waren wir ein bisschen näher dran. Mhm. Und das haben die Jungs wirklich auch, die haben da gute Entwicklung durchgemacht und haben sich voll reingehaut in jedem Wechsel. in jedem Spiel haben sie gute Leistung gezeigt und auch gezeigt, dass sie auf internationalem Niveau, dass sie mithalten können. Und ja, das war gut.
Mal so ganz boulevardesk gedacht, vielleicht denkt das der ein oder andere da draußen auch, weil du kommst ja auf den Gedanken dann, okay, das ist die U20-Mannschaft, das ist dann irgendwann auch der ein oder andere, der in der A-Mannschaft spielt, bei einer Weltmeisterschaft. Jetzt haben wir ja mit der A-Mannschaft zum Beispiel ein Land wie Tschechien aktuell in der Weltrangliste auch deutlich überholt, also sind da jetzt eher vorne weg als Fünfter. Die holen aber eine Medaille. Also ist man in dem Bereich dann, wie Basti gerade gefragt hat, schon auch noch von dieser Nation zum Beispiel im U20-Bereich oder vielleicht auch sogar nach unten dekliniert, schon noch weg dann? Ja. Oder kann man das über so eine Medaille jetzt gar nicht so ausdrücken?
Doch, ich glaube schon, weil die Tschechen haben sich auch wirklich gut entwickelt jetzt in den letzten paar Jahren. In meinem ersten Jahr haben wir noch das Glück gehabt, da haben wir es noch geschlagen in Ostrava. Und auch im nächsten Jahr haben wir unentschieden, beziehungsweise dann in der Overtime gewonnen. Aber jetzt die letzten Jahrgänge 03, 04, auch vielleicht die 05er sind wirklich ganz gut bei den Tschechen. Und ja, aber man muss trotzdem sagen, wenn man jetzt mit tschechischen Vertretern spricht, sind die nicht happy über die Entwicklung eigentlich, weil die weniger zu Hause ausgebildet werden. Die meisten sind da im Ausland unterwegs.
Ja. Dazu anschließend ganz kurz
noch. Ja, bitte.
Message. Wir haben von WhatsApp, von Jörg haben wir eine Frage bekommen, auch an dich eben, Tobi. Also die Ergebnisse bei der U18, U16, bei den Turnieren waren ja jetzt auch nicht sonderlich erfolgreich. Ob man eben den Anschluss ein bisschen verloren hat an Schweiz, Tschechien, Slowakei, das hast du ja schon ein bisschen beantwortet. Und was man einfach in der Zukunft besser machen muss, dass es im Nachwuchs einfach besser wird.
Ja, ich glaube, da muss man auch wirklich früh anfangen, die Spieler ja noch besser auszubilden, auch auf die internationalen Anforderungen die Spieler hinzubringen und denen zu erklären, was notwendig ist, um international mithalten zu können und nicht nur mithalten zu können, sondern auch irgendwo erfolgreich zu spielen, vielleicht eine Chance zu haben, Punkte oder einen Sieg einzufahren. Und es, glaube ich, müsste mehr in jüngeren Jahren passieren, also dass das
Ganze stattfindet. Können wir da ein bisschen tiefer vielleicht gerade einsteigen, weil um welche Sachen genau handelt es sich da und ab wann? Weil wenn man zum Beispiel jetzt mit finnischen, schwedischen Trainern redet, in Deutschland wird ja nur forciert, dass du mit 6, 7 Jahren schon 4-mal die Woche, 5-mal die Woche auf dem Eis stehst. Das ist ja in Schweden zum Teil total anders. Die lassen in dem Jahrgang vielleicht 2-mal aufs Eis und machen dann aber dafür andere Sportarten und bilden für Eishockey auch Sport allgemeiner aus. Ist das auch so eine Herangehensweise, die man sich da vielleicht mal abschauen könnte? Oder was machen Top-Nationen in gewissen Jahrgängen dann genau anders, als es in Deutschland im Moment der Fall ist?
Ja, ich glaube jetzt, dass erstens mal, wir haben jetzt nicht so diese Auswahl, ja, diese Konkurrenz an Spielern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt. Dann, glaube ich, müssen einfach die Basics besser geteacht werden, ja, dass man einen guten Pass spielt, dass man, bevor man einen Pass spielt, auch die Automatismen entwickelt, um auch international nicht nur irgendwo Druck zu schlagen, sondern auch einen guten Pass am Partner, am Verteidigungspartner zu spielen oder am Sturmpartner zu spielen, dass es in die offensive Zone, in Richtung offensive Zone geht. Und da müssen so bestimmte Basics ganz einfach automatisiert werden. Und darauf, glaube ich, sollten wir mehr Wert
geht nehmen. Es für dich nur über Eiszeit, über noch mehr Eiszeit, oder sind das auch andere Faktoren, die da reinspielen können insgesamt?
Ich glaube, dass das mehrere Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. Ne? Ich glaube, auch in anderen Ländern, jetzt wenn man die Schweden anschaut, oder die Finnen, die sind dann wirklich ab dem Leistungsbereich schon optimal abgestimmt mit dem Schulsystem. Mhm. Und ja, wenn man jetzt bei uns in Bayern zum Beispiel schaut, da geht es ja total ab. Ja.
Definitiv.
Und ab Leistungsniveau, denke ich, geht es nur in einer guten Koppelung mit der Schule.
Ja, und du hast das gerade schon angesprochen, Eiszeit ist natürlich ein Thema und die internationale Erfahrung, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, also eigentlich hat nur Norwegen weniger internationale Erfahrung gehabt an internationalen Spielen aus dem Kader jeweils gesehen natürlich. Mhm. Die anderen, ich glaube, wir waren bei 135 Spielen, wenn man das zusammenzählt aus dem Kader, und die anderen Nationen haben teilweise deutlich über 200, summiert sich natürlich. Ne? Also du hast einfach mehr Spiele schon in diesen jungen Jahrgängen international gegen andere Gegner gemacht, aber ist ja auch immer eine Frage, Was passiert national? Also sprich, wie viel Eiszeit bekommen die einzelnen Spieler dann auch in ihren Clubs? Und Magic, du hast das mal ein bisschen für uns und für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen vorbereitet.
Genau, ich habe mal sortiert eben jetzt Eiszeiten bei den U20-Spielern, über die wir jetzt reden. Es gibt genau zwei, die mehr als 10 Minuten pro Spiel haben.
Das ist also erstmal haben wir nur 15, oder?
Bitte?
Sind das 15?
Das sind 15, ja.
Genau. Ja. Okay. Mhm.
Genau. Und zwei haben über 10 Minuten pro Spiel. Ganz oben ist Roman Kechter von Nürnberg und drunter Veit Oswald von München. Und dann geht es unter die 10 Minuten logischerweise. Und man sieht, es ist halt sehr, sehr wenig Eiszeit für die sehr Jungen. Ja, das ist jetzt natürlich auch für dich, an dich die Frage, Tobi. Es muss ja am Ende wahrscheinlich mehr Eiszeit für die jungen Spieler einfach sein, dass, sag ich mal, du jetzt als Nationaltrainer davon profitierst, in Anführungszeichen.
Egal, wer dann Nationaltrainer irgendwann mal sein wird, aber klar, wenn man das...
Nein,
es ist unabhängig jetzt von, bevor ich
die Frage nicht gestellt habe.
Aber das sollte eigentlich schon so sein, wenn man die Eiszeiten sieht vom Roman, vom Veit, vom Jakob. Und wenn man das dann hochrechnet, ja, das ist ja dann das Interessante. Wenn man jetzt zum Beispiel die Eiszeit vom Jakob Weber sieht, mit 9 Minuten sonst irgendwas bei München, was wirklich auch schon ja, in Ordnung ist. Ja, ich sag da, das ist schon in Ordnung, aber wenn man dann die Eiszeit bei uns sieht, der hat bei uns, glaube ich, über 22, 23 Minuten gehabt. Und dieser Unterschied, ja, auch beim Roman Kechter hat bei uns, denke ich, 19 Minuten gehabt, Veit 16, 17 Minuten. Also dieser Unterschied alleine schon, dass der Körper das verkraftet und verarbeiten kann.
Auch in dem Turnier.
In dem Turnier, in der Gruppenphase 4 Spiele in 5 Tagen. Ja, das ist unglaublich. Und damit haben wir uns auch auseinandergesetzt und haben das Training auch so dosiert. Und denke ich, war in Ordnung so. Aber rein jetzt dieser Unterschied, das haben die Jungs schon wirklich sehr gut gemacht. Ja, gerade jetzt, wie ich schon gesagt habe, Jakob Weber, wenn man sich das vorstellt, ich habe es mal hochgerechnet, er hat 9 Spiele bei uns absolviert, hat aber eigentlich 12,6 Spiele mehr absolviert.
Als er normal,
im Verein bekommt. Weil er ja pro Spiel 14 Minuten mehr
absolviert. Also hochgerechnet auf die Eiszeit käme das raus.
Genau,
ja.
Genau.
Ja, okay. Also und wir haben ja jetzt gerade schon, du wolltest gerade, glaube ich, eine Frage stellen. Ich wollte nur anmerken, wir haben ja jetzt gerade die Positivbeispiele sozusagen rausgenommen. Also nur die Jungs, die dann im Bereich schon 10 Minuten sind und die auch gelegentlich mal, wie Kechter, Elias auch gelegentlich in Augsburg, die auch mal sogar ein Special-Teams-Shift haben. Ne? Mhm. Ganz, ganz selten natürlich. Mhm. Und das kam ja auch gerade in der Grafik raus. Das ist ja gar kein Thema. Ne? Also davon reden wir noch gar nicht. Wir reden jetzt erstmal von der cleanen Eiszeit.
Ich bin ja da auch bei Tobi, wir haben es auch vorhin diskutiert. Und es gibt ja auch einen Trainer, ehemaliger Nationaltrainer, der jetzt in der DEL unterwegs ist, der immer schon gesagt hat, wenn ein Spieler nicht 10 Minuten spielt, nimmt er eigentlich nicht am Spiel teil und fühlt sich auch nicht als Teil der Mannschaft. Jetzt haben wir nur 2 Spieler, die um die 10 Minuten eigentlich kommen. Heißt das eigentlich, hart gesagt, der Rest deiner U20-Nationalmannschaft sollte eigentlich vielleicht lieber in der DEL 2 spielen, um da mehr Eiszeit zu bekommen?
Sind übrigens nur 7 Spieler fix in der DEL von dem Kader. Um das zu unterstreichen.
Ja, also für mich wünschenswert wäre natürlich in der höchsten Liga, also sprich DEL, so viel Eiszeit wie möglich zu erhalten, klar. Mhm. Aber wenn es nicht anders geht, ja, ich sage auch immer zu Spielern dann, hey, wenn du keine Eiszeit bekommst oder wenig Eiszeit bekommst und du bist ein Kandidat, ja, dann schau bitte, dass du dann auch in der DL2 vielleicht eben wichtige Eiszeit bekommst und mehr Minuten bekommst, weil das dann auch so sein wird, dass du ja bei uns, bei der U20 dann auch wichtige Eiszeit der Körper verarbeiten muss und ja, das ist sehr, sehr wichtige Situation, die für junge Spieler schwer zu verkraften ist.
Aber auch da ist natürlich jetzt mit bürokratischen Hürden und die DEL hat andere Regeln wie die DL2 und die Oberliga, dass diese Durchlässigkeit natürlich so gar nicht mehr stattfinden kann, wie man sich es gern wünschen würde. Dass ein Spieler durchrutscht, dass er in allen Ligen spielen kann, weil da hat die einen am U24, die anderen am U23, die sind aber schon besetzt. Das heißt, wenn der runterspielen sollte, kann er vielleicht nicht, weil die Plätze besetzt sind und so. Deutschland macht sich ja wieder selber schwer in diesen Sachen.
Ja, zu dem Thema würde ich jetzt sagen, es sind viele gute Sachen passiert in der Vergangenheit, die auch dann der Nationalmannschaft wirklich helfen und geholfen haben. dass man was optimieren kann, ja, glaube ich schon. Aber in welche Richtung, da muss man sich halt, oder müsste man sich dann wirklich zusammensetzen und dieses Thema dann auch, ja, auf den
bist
Tisch
bringen. Bist du als 20-Trainer, bist du da auch aktiv und gehst da auch an Leute ran und sagst, das wäre vielleicht mal optimierbar, könnte man da in irgendeiner Gesellschafterversammlung, vielleicht beim DB, auch in der DEL, DEL 2, mal drüber reden, machst du das?
Ja, die Zusammenarbeit ist sehr gut. Entweder macht es unser Sportdirektor, der Christian Künast, oder ja, ich wäre auch mal gefragt, egal ob DEL oder DEL 2, war letztes Jahr bei der DEL-Sitzung, heuer bei der DEL, mit der DEL 2 zusammen. Also ich oder wir vom DEB unterbreiten da schon unsere Vorschläge und Standpunkte. Und ja, aber es muss ein vernünftiges Miteinander sein und gute Lösungen für die Zukunft gefunden werden.
Ja, endet man immer am Ende endet man in der Diskussion.
Ich bin eigentlich noch nicht fertig, aber
ja. Jetzt sind wir schon fertig. Ich wollte nur gerade sagen, dass am Ende man immer wieder auch dann letztlich von der U20 bis irgendwann auch bei der U23-Regel, da dreht man sich so ein bisschen vielleicht auf einem anderen Niveau als vielleicht noch vor ein paar Jahren trotzdem im Kreis, weil auch da hast du 70 Spieler roundabout, die U23 in der DEL unterwegs sind, aber auch nur etwas über 20 haben wieder mehr als 10 Minuten. Ne? Also auch da trennt sich dann die berühmte Spreu vom Weizen. Ne?
Ja, richtig. Ja. Ja. Aber wie gesagt, also da sollte man sich nochmal an den Tisch setzen und wenn die U20 wirklich wichtig ist, dann sollte man dann auch wichtige Dinge oder die richtigen Dinge für die Zukunft beschließen.
Ja, weil am Ende ist es ja auch immer wichtig, das muss man auch bei aller Liebe zur Liga sagen, Schwarz-Rot-Gold ist schon wichtig. Ne? Ja. Also was macht ein Nationalteam, weil es natürlich dann doch, das haben wir bei der Medaille vor gar nicht so langer Zeit ja auch wieder miterlebt, es strahlt halt ab aufs ganze Eishockey. Definitiv.
Auf jeden Fall. Und wenn man die letzte Vorbereitung auch von der Mannschaft betrachtet und beobachtet hat, dann muss man auch sagen, ja, es waren, glaube ich, einmal 14 Spieler aus der U20-Mannschaft in den letzten Jahren jetzt dabei im Kader. Und das ist schon auch, ja, war schon ein schöner Wert auch für die Jungs zu sehen, ja, wenn ich gut spiele auf dem U20-Bereich und dann auch in der DL meine Leistung bringe, dann geht es auch, ja, auch Richtung A-Nationalmannschaft ganz gut weiter.
Ja. Ich hätte noch eine Frage zu dir als Coach. Weil man ja immer sagt, Weltmeisterschaften sind ja auch was für die Coaches. Da sieht man hin und wieder so neue taktische Kniffe, vielleicht auch mal was Eishockey dann nochmal einen neuen Push für die nächsten Jahre gibt. Lass uns allein dieser Powerplay-Aufbau, der ja mittlerweile Standard ist mit diesem Rückpass, war vor einigen Jahren zum ersten Mal zu sehen bei der Weltmeisterschaft für dich als Coach in der U20. Gibt es da auch so Sachen, wo du sagst, gutes Learning, die und die Coaches sind da solche, die da nochmal einen neuen Aspekt ins Spiel reinbringen. Wenn man jetzt ganz genau hingeschaut hat, bei den Schweden zum Beispiel, die in der eigenen Zone für mich sehr aggressiv gespielt haben, mit zwei Mann auf den Puck führen, das ist sehr riskant insgesamt. Die Außenstürmer zum Teil sehr, sehr tief vors eigene Tor, aber eben diesen Fehler erzwingen, den schnellen Pass rausspielen, ist schon was man nicht immer und überall auch im U20-Niveau sieht.
Ja, also gerade jetzt, was defensive Zone anbelangt oder auch offensive Zone, welche Bewegungen man da ja auch erkennen und lösen muss, das ist unglaublich. Und ja, du sprichst es an, eben Schweden ist da ja immer schon das Top-Beispiel dafür, wie man sich auch im Defensivbereich verhält, wie man Gegner anwinkelt, angreift, welche Körperposition man hält, wie man auch weg von der Scheibe Situationen beobachtet und gefährliche Pässe wegnimmt mit Schlägerarbeit, mit Positionsarbeit. Das sind so Sachen, die die Schweden wirklich sehr gut machen, Finnen auch. Und natürlich die Nordamerikaner wie die USA und Kanada sind da auch immer führend in solchen Zonen. Aber jetzt gerade, was die offensive Zone anbelangt, da sagen wir Trainer auch, also puh, das sehen wir, würde ich jetzt sagen, jetzt kaum in der DL, solche Bewegungen, solche Plays, gerade auch Setplays vom Bulli weg. Und das müssen die Jungs erstmal erkennen und dann auch dementsprechend lösen. Und das,
ja. Aber ist es für dich, merkst du da auch, dass du dich als Coach dann auch mit jedem U20-Turnier auch noch so ein bisschen neue Inspiration bekommst und dich weiterentwickelst als Coach auch?
Auf jeden Fall. Und besonders im Nachgang, wenn du dann die Spiele nochmal genau unter die Lupe nimmst und dann du verschiedene Situationen erkennst und ja, dann auch nochmal mehr wahrnimmst, stärker wahrnimmst, dann ist es schon so, dass man sich weiterentwickelt und auch dann nochmal lernt, das ist ganz klar. Mhm.
Jetzt willst du die Mannschaft auch weiterentwickeln, weil wir jetzt festgestellt haben, du machst weiter. Wir können ja vielleicht auch mal vorausblicken, Maike, auf das, was kommt. Ottawa is calling, ist doch ein langer Weg, ist ja jetzt mal gerade das Jahr, hat sich neu gedreht. Aber bevor wir vielleicht auch drauf schauen, was euch erwartet, du hast ja immer auch eine gewisse Zahl oder eine gewisse Anzahl an Tagen mit der Mannschaft, auch schwierig, oder? Weil wie gehst du jetzt vor? Was sind die nächsten Schritte, wenn du überlegst, das Turnier ist jetzt noch weit weg, in einem guten Jahr, wenn man so will. Was für Möglichkeiten hast du, den Jungs zuzusehen, natürlich in der Liga, aber sonst?
Ja, bei uns fängt dann die neue Mannschaft schon im Februar an mit dem U19-Turnier. Letztes Jahr war das U19-Turnier in Schweden mit dem Jahrgang 2004. Und da geht's dann weiter. Da geht's dann Februar, Juni, Juli, dann auch in der Deutschlandcup-Pause wieder so eine Maßnahme. Heuer waren es 3 Spiele gegen Finnland, die wirklich sehr wichtig waren. Und so bereitet man halt dann ja auch die Mannschaft Schritt für Schritt auf das internationale Level vor. Und
ausreichend?
Ja, es könnte natürlich mehr sein, das ist ganz klar. Also wenn man mich fragt, ja, das könnte mehr sein. Mich würde es wahnsinnig freuen, wenn wir mehr Zeit hätten, uns mit den Spielern vorzubereiten. Aber ja, also wir tun da was möglich ist, auch von der finanziellen Seite, und machen das Beste draus.
Ja, kennt man ja auch von der A-Mannschaft. Da würde noch weniger dem einen oder anderen Trainer auch noch eine Woche mehr gut tun, wahrscheinlich. Frage ausgesprochen für einen Freund. Nein, Scherz beiseite. Lass uns mal, Maike, kurz auf, oder hast du schon gezeigt?
Gruppe? Noch nicht. Nee, die Gruppen.
Oder hast du noch eine Frage? Oder?
Aktuell habe ich keine Frage. Ich habe jetzt mal die Gruppen eben rausgesucht. Ja. Und Stand jetzt in der Gruppe A wird Deutschland auf USA, Finnland, Kanada und Lettland treffen. Das ist jetzt natürlich auch keine einfache Gruppe. In der zweiten sind es dann die Schweden, Tschechien, Slowakei, Schweiz und Aufsteiger Kasachstan. Ja, es wird, glaube ich, einfach wieder schwer. Wahrscheinlich wieder, weiß ich nicht, Viertelfinale Ziel nächste WM.
Ein primäres Ziel ist bei uns immer der Klassenerhalt. Und ja, schön wäre es natürlich dann, wenn wir wieder mal das Viertelfinale erreichen könnten. Aber wie gesagt, das ist dann, ja, ist dann aber es gibt keine leichten Spiele. Ja, und das ist immer so. Das ist jetzt nicht nur so eine Floskel, sondern es ist wirklich so, dass man kein leichtes Spiel hat und kein Gegner irgendwo mit einer schlechteren Einstellung schlagen kann.
Was viele vielleicht auch noch wissen wollen, dann im neuen Jahrgang, mit dem du jetzt schon arbeitest, wie schätzt du den Jahrgang ein? Ist da vielleicht auch mal wieder einer dabei, wo du sagst, das ist echt einer, der mal ganz groß rauskommen würde?
Ja, es waren jetzt schon ein paar vom Jahrgang 2005 dabei. Ich würde sagen, dass so ein Spieler wie zum Beispiel der Julius Sumpf, der Center in der dritten Reihe war, gute WM gespielt hat. Auch der Kevin Bicker hat phasenweise gutes Eishockey gespielt, hat auch in Überzahl überragende Screens gesetzt vom gegnerischen Tor und hat wirklich hart gearbeitet. Es ist sehr schnell, bringt da Qualitäten mit. Und ja, und es gibt halt auch, also das sind jetzt so die Spieler, die rausragen oder die vielleicht herausragen könnten. Aber dann gibt es auch Verteidiger, die jetzt, der Luanios hat sich verletzt im ersten Spiel, hat die Mittelhand gebrochen. Der Edwin Troppmann hat auch leider eine Verletzung gehabt und konnte nicht teilnehmen. Das war jetzt auch so ein Verteidiger, der wäre wahrscheinlich sicher dabei gewesen. Und ja, das sind so die Spieler, die in der nächsten WM dann auch die Mannschaft tragen sollen.
Tobi, dann würde ich fast schon Danke sagen, aber wir haben natürlich ja heute auch ein großes Thema mit der neuen Situation rund um die Löwen Frankfurt. Und natürlich beschäftigt uns auch da die Frage, Trainer, warum jetzt? Matti Tillikainen, muss man nicht vielleicht an einem jungen Trainer insofern festhalten, als dass wir erst bei Spieltag 36 sind? Noch ist ja nichts passiert gewesen, also sind ja nicht Tabellenletzter, sie haben nur eine sportliche Krise. Wie siehst du das Thema aus deiner Sicht als Coach natürlich auch, der jetzt aber beim Verband tätig ist, Thema Kontinuität auf der Trainerposition, auch in der Liga und auch in der Phase, wo es vielleicht auch mal ein bisschen heftiger ist mit dem Wind?
Ja, ich denke schon, dass es gerade in so einer schwierigen Phase, wo man dann auch nicht gewinnen kann, dass man die Situation natürlich klar analysieren muss. Das werden die Frankfurter machen. Aber ich fände es gut, oder ich habe es auch gut gefunden, so wie zum Beispiel bei den Eisbären letztes Jahr, die dann auch am Trainer festgehalten haben und gezeigt haben, hey, der hat letztes Jahr eine gute Leistung, Performance gebracht, hat die Mannschaft im Griff gehabt, er hat nichts daran geändert. Und dann so einen Trainer dann auch zu stützen und zu stärken und sagen, hey, du bist der richtige Mann für uns, jetzt müssen wir nur schauen, vielleicht irgendwo anders die Hebel anzusetzen.
Das auch frühzeitig kommuniziert zu haben.
Genau.
Dann auch bei Berlin.
Und das finde ich eigentlich auch gut in so einer Situation, nicht nur immer sagen, okay, der öffentliche Druck und muss man das schwächste Glied entlassen.
Da hatte man sogar verlängert. Ne?
Genau.
Absolut, ja. Tobi, dann vielen Dank. Dann wünschen wir dir alles Gute für
das neue Jahr.
Den neuen Jahrgang. Also für den neuen Jahrgang.
Im neuen Jahr, wenn man so will.
Genau. Ja,
vielen Dank.
Und dass das dann so funktioniert, wie du dir das vorstellst, wie ihr euch das vorstellt und dass auch so ein kleiner Wunsch nach ein paar Minuten mehr vielleicht für den einen oder anderen in der Liga erhört wird, beziehungsweise die Jungs das auch mit der Leistung dementsprechend natürlich dann abliefern.
Vielen Dank.
Danke, dass du da warst.
Tobi,
Spaß
danke,
gemacht.
Gerne. Vielen Dank.
Damit sind wir raus aus der Lounge.
Genau, wir gehen jetzt wieder
jetzt an den harten Arbeitstisch.
Danke,
okay, danke. Nehmen wir Wasser mit.
Ja, das darfst du so, gerne trinken.
Danke.
Mach das so! Wir haben ja noch unser Avocado-Sandwich.
Viel Spaß noch.
Danke.
Tobi. Ciao. Ja, das ist ja immer so diese Geschichte, ne, Basti. Gerade wenn du in der Nationalmannschaft als Coach, A-Mannschaft, U-Mannschaften, du hast halt so wenig Zeit, du bist übertrieben gesagt ein Turniertrainer auf einen besonderen Fokus, ist fast schon wie ein Leichtathlet manchmal, ne? Bei Olympischen Spielen warst du dich auf ein Event, musst du dich lange vorbereiten, das ist und bist immer abhängig davon, ist einer gerade verletzt, der hat es auch gerade nochmal aufgezählt, es spielen so viele Unwägbarkeiten
mit rein, das ist echt schwer. Ich glaube aber, dass so U20-Trainer echt Spaß macht, weil du einfach
die Entwicklung, nicht, dass es nicht Spaß macht.
Genau, ich sage aber nur, dass du die Entwicklung von diesen jungen Spielern einfach hautnah miterlebst und sogar noch beeinflussen kannst, das finde ich ja super.
Absolut. Ja, du hast sozusagen noch ein paar Juwele,
die
du schleifen kannst. Ja. So, dann gehen wir weiter und sprechen über die Penny DL. Ich habe es eingangs schon gesagt, 36 Spiele sind schon absolviert. So langsam aber sicher geht man vielleicht in Richtung Crunch-Time. Und Basti?
Da sind nur noch 16 bis Ende der Hauptrunde.
Ist gut also, gerechnet. Viel. Ja, Mathe ganz klar 3+. Ja, mit Rücksicht auf eine harte Kindheit.
Du musst nur von 5-0-1 runterzählen können, dann lernst du es.
Okay. Du hast ja mathematisch in den letzten Wochen durchaus ein bisschen geübt.
Ja.
Du hast ja auch mal dir Gedanken gemacht und hast gesagt, pass auf, ich möchte ganz gerne jetzt nicht auf 36 Spiele gucken, sondern ich möchte mir eigentlich eine spezielle Tabelle mal anschauen. Mhm. Jetzt hast du natürlich gerade was im Mund, es ist schwer zu sprechen.
Ist gleich weg, ich kann gut inhalieren.
Wir hätten das auch noch in Spritzenform.
Kann man auch reinziehen. Nee, für mich war es interessant, weil wir ja diese mächtige Phase über Weihnachten hatten. Mhm. Es waren 8 Spiele, glaube ich, in 18 Tagen für die Mannschaften. Relativ heftig. Und da habe ich mir von Maike gewünscht, die Tabelle von 23.12. bis jetzt zum 8.1. So eine Weihnachtstabelle, dass man da mal sieht, was hat sich in dieser intensiven Zeit mit 7 oder 8 Spielen einfach ereignet. Mhm. Und da schauen wir uns die Tabelle mal an.
Und was sticht heraus für dich?
Was sticht heraus? Bremerhaven, die nicht nur das Spitzenspiel gewonnen haben gestern, sondern die auch in dieser Tabelle jetzt vorn sind. München, das sich extrem stabilisiert hat, mittlerweile sicher auf so einem 4. Platz mit Tendenz nach oben ist. Berlin gut dabei. Was mich ein bisschen erstaunt ist tatsächlich, Augsburg hat gut performt über diese Zeit. Und wenn wir da nach unten schauen, Köln überrascht mich tatsächlich nicht, weil Köln macht einfach weiter diese Berg- und Talfahrt wie auf der Kirmes. Das geht schon das ganze Jahr so. Und ja, wir reden heute über den kleinen Krisenstandort Frankfurt. Das ist jetzt auch nicht überraschend, wenn du halt 13 von 14 Spielen verlierst oder 10 in Folge, dann stehst du in der Tabelle nicht so weit oben.
Ja, kommen wir gleich natürlich intensiv drauf auf die Löwen Frankfurt nach der Trainerentlassung. Aber lass uns über Bremerhaven einen Satz verlieren, beziehungsweise auch über die Eisbären Berlin, weil es war das Topspiel. Erster gegen Zweiter, punktgleich sind sie in dieses Duell gegangen. Am Ende war es das 5-1 für Fishtown. Also das war ja mal eine sehr deutliche Ansage und wir haben mal ein paar Bilder hier rausgesucht. Dafür machen wir ja schließlich Fernsehen. Alles live bei uns. Übrigens habe ich eben vergessen, U20-WM natürlich im kommenden Jahr auch wieder live bei uns.
Ja.
Ne? Also nicht nur die Penny DL hier.
Ja, das sind nochmal alle Tore vom Spiel und das Schönste kommt ja zum Schluss. Da haben wir vorhin
auch schon drüber
geredet.
Das letzte Tor ist dann schon nochmal
hier jetzt
ein echtes Sahnestück.
Kann man mal
das
so
schießt spielen. Ja auch nicht in jedem Spiel. Und auch wenn es 5-1 ist und vielleicht nicht entscheidend, aber da zeigt sich halt dann schon richtig Klasse in der Mannschaft.
Absolut. Also
und ich hab immer Hafer am Freitag in Frankfurt gesehen. Und das war okay. Das war jetzt nicht von der Brillanz gesegnet, dieses Spiel. Und nachdem ich das Ergebnis gestern und die Highlights auch gesehen habe von dem Spiel, habe ich halt das Gefühl, dass Bremerhaven mittlerweile wirklich so weit ist, dass die dosieren können. Weißt du? Das können halt auch nur gute Mannschaften, dass die sagen, okay, wir führen 3-0 in Frankfurt, das war zwar am Ende ein 3-2 und relativ knapp, wir haben 30 Minuten gut gespielt, wir haben zwar ein paar Fehler im Spiel gehabt, aber haben trotzdem den Sieg nach Hause gefahren. In völlig ordentlicher Art und Weise. Thomas Popisch ist mit so einem Spiel natürlich nicht zufrieden gewesen, weil er gesagt hat, viele Fehler in der Defensive, die hätten nicht sein müssen. Und vorher hätte man schon klar machen müssen, ja. Aber trotzdem die Qualität, Frankfurt im eigenen Stadion nicht zurückkommen zu lassen, sondern diesen Dreier einzutüten über 60 Minuten, um dann am Sonntag so eine Leistung gegen die Eisbären rauszuhauen. Das ist für mich große Klasse und das zeigt für mich, dass diese Mannschaft nicht nur Selbstbewusstsein hat, sondern dass die Mannschaft das auch dosieren kann, wann du voll da sein musst und wann vielleicht auch mal 80% reichen. Und das sind große Mannschaften für mich.
Apropos voll einsetzen, da brauchst du ja in den Playoffs. Ne? Und wir haben jetzt mal in Chat die Frage gestellt und die Frage natürlich auch an euch beide. Kann Bremerhaven Meister? Sesch, wir beide hatten das ja mal, glaube ich, letztens in der Konferenz, das Thema auch. Deswegen kann Bremerhaven Meister, wenn du sagst, sie können jetzt Spiele auch dosieren, dass du mal, wenn du eben so 3-0 vorne bist, mal sagst, okay, jetzt die restlichen Minuten gehe ich nicht auf 100%, sondern vielleicht nur auf 98 und spare mir ein bisschen Kräfte. Sind wir mal ehrlich, am Ende ist ja nur, sind die Playoffs entscheidend. Also ob du jetzt nach der Hauptrunde Erster wirst
oder Vierter.
Oder Vierter, fragt dich dann im Endeffekt Ende April keine mehr.
Ja, das stimmt, aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied erstmal vom Mindset für eine Mannschaft wie Fishtown schon macht. Also wenn jetzt München Erster wäre oder Zweiter, ist es wahrscheinlich kein großer Unterschied für München, weil sie davon ausgehen, dass sie immer ungefähr in dem Bereich stehen werden, ne, wenn du eine Saison planst. Für Fishtown ist es natürlich jetzt möglicherweise noch, sie spielt da 36, aber zum ersten Mal eine ganz andere Situation, die entstehen kann. Dass du nämlich eine Saison so spielst, wie sie die spielen. Du verlierst fast gar nicht. Und möchte jetzt nicht sagen, du dominierst die Liga, aber du spielst so, dass du tabellarisch die Möglichkeit hast, diese Saison auf Platz 1 oder 2 zu beenden. Stand jetzt.
Definitiv.
So, und dann hast du natürlich vielleicht auch ein bisschen mehr Druck, macht auch wieder was mit dem Kopf, aber im Positiven, und ich gehe jetzt mal nur aufs Positive, spielst du von oben weg eine Saison. Und dieses Gefühl hatte diese Mannschaft bisher noch nicht. Und deshalb finde ich, ist das, abseits davon, dass du gesagt hast, sie können dosieren, eben auch eine ganz andere Brust, mit der du zum ersten Mal in die Playoffs gehst. Also du gehst nicht als Platz 8 oder 10, ja, wir haben es so geschafft und Bremerhaven war ja bisher immer dabei, sondern du gehst mit einem Stärkegefühl da rein. Und das, glaube ich, auch gegen Mannschaften, die auf einmal hinter dir stehen, die sonst immer vor dir waren.
Ja, das wahrscheinlich ja. Da komme ich zu meinem Lieblingsthema, Kontinuität. Ich glaube, dass sich diese Mannschaft vielleicht gar nicht mehr selbst so überrascht oder sagt, boah, wir stehen immer noch auf Platz 1, sondern das ist ja ein Weg, der seit dem Aufstieg gegangen wird, mit dem gleichen Trainer, mit vielen Spielern, die von Anfang an fast dabei sind. Friesen, Jensen, der mal kurz weg war, aber wieder da ist, mit Jeglitsch, mit Urbas, mit Verlitsch. Das ist halt so eine gefestigte, gewachsene Mannschaft mit dieser Kontinuität, wo du einfach diesen Stamm hast, der wächst, der super ergänzt wird, immer wieder. Ein Standort, bei dem du vielleicht natürlich auch nicht den ganz großen Fokus drauf hast, wo du in Ruhe arbeiten kannst, was allerdings auch der Verdienst von Alfred Prey ist, der da ja nicht nur seit DL-Aufstieg, sondern auch schon 20, 25 Jahre vorher dort einen überragenden Job gemacht hat und das einfach weitergeführt hat in der DL. Das sind gewachsene Strukturen, gewachsene Mannschaft, ein Trainer, der einfach weiß, worum es geht, und das macht für mich den Erfolg aus. Nicht dieser eine Moment, nicht diese eine Saison, sondern diese Saison ist jetzt einfach nur eine nächste Stufe, die Bremerhaven einfach jedes Jahr geht.
Also für dich keine Überraschung in dem Sinne?
In dem Sinne, wie ich Eishockey verstehe, wie eine Mannschaft gebaut werden soll und dass Eishockey nicht ein Einjahresjob ist, sondern so eine Entwicklung halt über 5, 6, 7 Jahre geht, ja, ist das für mich so. Und deswegen bin ich auch ein Freund von diesen gewachsenen. Straubing ist doch das ganz Gleiche. Ja. Das sind ja die besten Beispiele. Die Eisbären Berlin in ihrer erfolgreichsten Zeit unter Don Jackson. München in seiner erfolgreichsten Zeit unter Don Jackson. Ja, da sprechen wir von einem Zeitraum über 8 bis 10 Jahre, in Anführungszeichen. Die das halt dauert. Natürlich andere finanzielle Möglichkeiten.
Genau, und alles. Das hätte ich eingeworfen, ja.
Das kommt natürlich immer wieder dazu. Aber es gibt auch andere Mannschaften mit vielen finanziellen Möglichkeiten, die alle 3 Monate alles über den Haufen schmeißen. Mhm. Und dann sieht man auch, dass es nicht funktioniert. Egal wie viel Geld du hast. Du musst halt mit dem Geld sinnvoll umgehen und du musst halt, und da kommt es wirklich noch drauf an im Sport, habe ich gehört, sportlichen Sachverstand irgendwie gut einsetzen. Und das zeigt sich halt wieder, dass das wirklich nicht allzu viele können. Und das ist gar nicht nur auf Eishockey bezogen, sondern das, finde ich, gilt für viele, viele Sportarten.
Ja, absolut. Also die haben in jedem Fall sehr, sehr viel richtig gemacht. Und du hast ja schon angesprochen, diesen kleinen Rädchen gedreht. Und irgendwann kam dann immer mal, wieder, genau, jetzt natürlich nicht in dieser Saison, sondern schon davor, aber ein Alex Sulzer dazu.
Ja.
Defensiv vielleicht auch nochmal einen kleinen Schritt gemacht mit einem guten Coach. Dann holst du so einen Kälble, den auch nicht vielleicht ja,
auch
jeder
sofort vorher, haben. Auch schon vorher, da machst du Maxi Franzreb zur Nummer 1, der seit
beide Jahren... Beide Goalies hast du natürlich ja, jetzt unglücklich,
klar, dass Franzreb aber vorher auch ist, ja. Maxi Franzreb seit Jahren einer der am meisten unterschätzten Torhüter in der Liga überhaupt. Mhm.
Ja.
Weißt du, das sind alles so Kleinigkeiten, wo halt dann auch vielleicht so ein Standort wie Bremerhaven erstmal kommen muss und sagen, du, komm doch zu uns, wir bieten dir das und das. Bei uns hast du die Aussicht auf die Nummer 1. Das sagt dem wahrscheinlich sonst niemand. Die sagen, ja, du kannst zu uns kommen als Nummer 2, machst 10 Spiele im Jahr. Das ist dein Job.
Auf jeden Fall haben sie zum 2. Mal im 3. Spiel die Eisbären geschlagen, ja, und sind damit verdienter Tabellenführer. Mal gucken, wie lange sie das halten und am Ende...
Ich könnte ja weiter ein Plädoyer halten für diese Kontinuität in Sachen
ja, wir haben
Trainer
ja,
wo, und Mannschaft.
Wo, weißt wo ist unser Podest?
Das steht nee, so weit sind wir da noch nicht. Nein, nee. Aber ich fühle mich selber, als würde ich mich immer wiederholen. Und
das Pult.
Das kann schon sein, dass das jetzt für viele, die immer wieder zuschauen, auch die Sendungen sehen, dass das, ja, jetzt redet der schon wieder von dieser Kontinuität und von diesem Mannschaftsstamm und aber das ist für mich essentiell im Sport.
Ja,
und das absolut machen viel zu wenig und das verstehe ich nicht, warum die das nicht machen.
Soll ich dir was sagen? Das ist natürlich, in dem Fall reden wir über Eishockey, absolut ein Thema, wäre ich komplett d'accord. Ich würde hinter dir stehen und mich im Pult sozusagen anreihen, wenn du hier einen Rant loslassen möchtest. Ist ja in anderen Sportarten, die ich gelegentlich auch mal genau mache, nichts anderes. Da wundere ich mich auch immer und denke ja mir, okay, wenn ihr jetzt mal zurückblickt, was hat euch das gebracht? Nichts.
Genau.
Nichts.
Sind wir da schon bei den Löwen jetzt, oder?
Bei welchen Löwen?
Frankfurt.
Ach so, ich dachte bei den Münchner Löwen. Nein, bei den... Weil ich gerade von anderen Sportarten so, sprach. Ja. Nein, aber das ist sicherlich auch immer eine Frage, wie ist ein Club als solches aufgestellt?
Klar.
Ja, welche Hierarchie herrscht in einem Club? Wer redet wie mit? Und dementsprechend hat man an manchen Standorten vielleicht ein bisschen mehr Luft, die Entscheidung auch vielleicht etwas länger zu tragen.
Ja.
Und dementsprechend kommt vielleicht auch Kontinuität rein.
Wir sprechen ja auch, haben wir uns vorhin auch schon unterhalten, über diesen medialen Druck, der natürlich an manchen Standorten da ist und manchen nicht.
Absolut.
Aber das ist für mich auch kein Argument, weil wie viel medialen Druck lasse ich denn zu? In welche Position begebe ich mich denn als Club? Mache ich mich abhängig davon, wie viel geschrieben wird und wie viel schreiben, der Trainer muss weg, Trainer muss weg und Trainer muss weg? Muss ich mich davon abhängig machen? Muss ich mich da wirklich als Club so klein machen und darauf eingehen und darauf reagieren? Fragen über Fragen.
Good Wahnsinn. Point.
Und die eine Frage, die wir vorhin gestellt haben,
ja,
ist offiziell beendet worden. Beziehungsweise beantwortet worden. Und zwar die Umfrage, ob Bremerhaven Meister kann. Es ist knapp. Es sind 55% sagen ja, 45% sagen nein. Also ich glaube, es sind immer noch bei ein paar die Zweifel, weil ja, vielleicht kann man sagen, okay, Bremerhaven, diese Playoff-Erfahrung, zwar haben sie jetzt immer Playoffs gespielt, ja, aber jetzt nicht immer, sag ich mal, nicht so weit gekommen wie vielleicht andere, die in den Playoffs sind. Fehlt diese Erfahrung in Anführungszeichen? Glaube ich jetzt nicht, weil wir ja eben gerade gesagt haben, in den letzten Jahren waren sie immer in den Playoffs dabei und auch jetzt auf vergangene Saison gesehen gegen München, das war jetzt auch für München keine einfache Serie.
Nee, also, das letzte nicht. Nee.
Deswegen, glaube ich, ist Bremerhaven schon, mit denen ist zu rechnen, würde ich behaupten, so wie sie aktuell drauf sind.
Auch da sind wir wieder im Sport in der Aktualität. Da kann natürlich noch einiges passieren auch, aber ich würde auch sagen, Stand jetzt, nichts unmöglich.
Zum Beispiel Verletzungen, die wir keinem wünschen, aber das kann alles natürlich kann schnell über den Haufen werfen. Düsseldorf weiß, wovon wir reden, zum genau Beispiel. Kommen wir auch gleich noch zu. Lass uns doch ganz gepflegt nochmal ganz kurz einmal schnell von oben nach unten fliegen, ja, und weitermachen, bevor wir auch wegen Kontinuität beim Thema Frankfurt sind, weil es natürlich das besondere Thema an diesem Tage ist. München würde ich kurz noch einen Satz drüber verlieren. Haben ja, jetzt 3 Siege wieder in Serie geholt. Die Roten Bullen, 2x 6 Tore erzielt. Ne? Die Roten Bullen.
Was ist das
denn? Die Red Bulls.
Also bei den Roten Bullen.
Haben wir da irgendwas?
Sagen wir mal, wenn die Jungs können. Das sagen die Jungs auch immer, wenn sie selber die Importspieler sagen, die immer, I'm a Red Bull.
Sicher nicht. Ich bin sicher nicht der Bad Cop.
Da bin ich der Bad Cop. Für diesen Sprachfauxpas.
Hat München aus deiner Sicht, sagen wir mal, die Tendenz, die sie brauchen? Mannheim geschlagen, Köln geschlagen, jeweils mit 6 Toren. Weil das ja auch zuletzt so ein Problem, kleines Problemchen war, dass sie einfach verhältnismäßig wenig Tore erzielen. Genau,
erst die siebten
Meister. Genau, also offensiv hatten sie ein bisschen Nachholbedarf.
Ja, das ist jetzt wieder auch eine Momentaufnahme. Ich sage dir trotzdem, im Vergleich zu den letzten Jahren finde ich die Münchner Mannschaft nicht so stark, nicht so ausgewogen. Da, ich glaube, sehr viel. Und auch gestern gegen Frankfurt, Matchwinner Matthias Niederberger, der hält halt einfach genial. Mhm. Genial. Und das macht schon viel Wett bei denen.
Ja, man hat das Gefühl, der kommt so langsam in die
Playoff-Form. Der kommt in eine richtig gute Form zur Zeit.
Ja, absolut.
Ich auch. Ist auch. Aber ich finde nicht, dass da mittlerweile alle Rädchen ineinander drehen. Das ist bei Weitem noch nicht so weit.
Wo das auch nicht der Fall ist, ist in Köln. Du hast es eben schon mal ganz kurz angesprochen, bei der Tabelle, die wir dieser Auszug über Weihnachten und jetzt ins neue Jahr hinein. Jetzt haben sie wieder 4 in Folge verloren. Ich war gestern auch in Ingolstadt. Da gab es ein 4-5 am Ende. Sie waren vorne mit 4-2. Gut, sie hatten jetzt auch relativ früh durch die Großstrafe, die Spieldauer von Moritz Müller, dann nur 5 Verteidiger, hatten mal 5 Minuten eben die Unterzahl gegen sich, logischerweise. Aber am Ende fällt mir immer wieder auf, sie müssen eigentlich offensiv so viel kaschieren von dem, was manchmal hinten nicht richtig läuft. Also da sind schon echt viele Fehler drin gewesen, so zumindest im Spiel gestern, was ich dann mal über 60 Minuten gesehen habe, dass ich so dachte, boah, die Balance stimmt einfach nicht. Also mit der Anzahl an Gegentoren, also ja, okay, Playoff kann dann irgendwann ein anderer Punkt sein, aber wenn du das so langsam jetzt in diese entscheidende Phase ziehst, da wirst du nicht glücklich mit. Also da musst du offensiv immer einen brutalen Output haben.
Ich find, für mich sind die Haie auch immer noch ungreifbar, auch mit diesen ganzen Serien. Gewinn 4, verlier 4. Das geht ja seit Saisonbeginn eigentlich so. Das ist alle, ich finde es nicht greifbar. Ich kann die so schwer einschätzen. Und da weißt du auch, wie du auch sagst, 4-2 geführt und alles. Du kriegst ja dort in jedem Drittel was anderes, eine andere Mannschaft, ein anderes Gesicht mittlerweile. Genau. Und das zieht sich dann halt auch in den Ergebnissen hin. Ja. Ich finde die echt schwer greifbar.
Aber vielleicht ist das ja genau das Geheimnis, vielleicht, was wir noch nicht kennen.
Ja, vielleicht kann das Geheimnis sein. Ja, es ist gut möglich.
Ja. Also du hast das ja mal auch über Wolfsburg erzählt, dass das eine Mannschaft sein soll und sein muss, die vor allem dann funktioniert, wenn es in die Playoffs geht und der Tabellenplatz.
Da gibt es ein Zitat von Stewie, der gesagt hat, die Hauptrunde ist nur der Weg bis zu den Playoffs und ab da zählt es für ihn.
Ja, ja. Trotzdem finde ich, musst du, glaube ich, defensiv so langsam auch noch mehr Zugriff bekommen und weniger Gegentore kassieren. Das einfach so abzustellen dann am Tag X ist, glaube ich,
du bist natürlich jetzt auch zu so einem Zeitpunkt, es droht ja in Anführungszeichen dann auch Mitte Februar die Trading-Deadline, wenn man so nennen will, ist hier in Europa ein bisschen anders als in der NHL. Aber ich glaube, die meisten Clubs werden jetzt schon noch mal fühlen, wo irgendwo was noch getan werden muss. Da wird noch ein bisschen was kommen,
ja,
solange auch Budget irgendwo offen ist.
Ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Wir haben ja zum Beispiel einen neuen Müller in der Penny DL mit Peter Müller.
Peter
Müller in Wolfsburg. Der vierte Müller jetzt und der andere Müller, da sind wir wieder bei Müller, deshalb war der Übergang gar nicht so schlecht.
Stark. Wahnsinn.
Ja, weil Marcel, Jonas und Moritz. Mhm. Und der Moritz
muss jetzt leider ein bisschen
Pause machen.
Erstmal. 3 Spiele später hat er bekommen für den Check, den du angesprochen hast.
Gegen Philipp Kraus.
Da können wir nochmal anschauen. Ja, sind wir ehrlich, gehört nicht aufs Eis, ne? Beziehungsweise ich will ihm da keine Absicht unter natürlich hinlegen. Vielleicht unglücklich, aber der Check gehört auf jeden Fall gesperrt.
Der ist gegen den Kopf. Ja, Punkt. Genau. Mehr braucht man dazu nicht sagen.
So. Aber dann ist leider.
Ich bin weiterhin ein Verfechter von harten Strafen gegen diese Checks gegen den Kopf.
Aber dann ist leider was passiert, was natürlich, bin ich ehrlich, in der Gesellschaft keinen Platz hat. Und zwar hat Moritz Müller leider, beziehungsweise seine Familie hat Morddrohungen bekommen. Wir zeigen das,
das
auch
wirklich,
absichtlich
das ist unglaublich,
öffentlich eben,
das ist unglaublich.
Um auch den Namen zu zeigen. Die Kölner Haie haben sich auch noch mal jetzt heute dazu geäußert, dass das einfach keinen Platz in der Gesellschaft hat. Das wollen wir hier natürlich auch noch mal dazu sagen.
Absolut.
Und das ist, egal was passiert im Sport, Sport ist Sport.
Nein, Punkt. Das geht gar nicht. Das ist natürlich auch die Krux Social Media, wo jeder in Anführungszeichen anonym da irgendwas ablassen kann. Das
in dem Fall zum Glück ja noch nicht
mal. Ein absolutes Unding.
Und deshalb denke ich mir, ganz ehrlich, das sind dann Posts von teilweise Vollbekloppten. Was anderes kannst du dazu nicht sagen. Und ich finde auch, das sind die Momente, ganz ehrlich, da musst du strafrechtlich gegen vorgehen, wenn es irgendwie möglich ist. Ja. Ich kenne die Sachlage und die Rechtlage nicht, aber das wäre für mich
also ein klassischer Fall, muss ich sagen. Was haben
ehrlich. Die Haie da gepostet heute? Also die Haie haben jetzt nur eben heute einen Tweet abgesetzt, dass das natürlich grenzüberschreitend ist. Sie werden, also sie wollen, dass die Verantwortlichen dieser widerlichen Aktion eben festgestellt werden und eben strafrechtliche Konsequenzen auch prüfen. Aber ja, es ist eben leider das anonyme
absolut
Internet
zu Recht,
und aber hoffentlich wird da
unschön.
Strafe ausgesprochen.
Absolut, ja.
Das darf nicht sein. Katastrophe. Gehen wir ein bisschen weiter nach unten in der Tabelle, oder?
Ja.
Dann ist natürlich Magic, wenn du uns vielleicht gleich mal die Tabelle vorlegst.
Ja.
Würde mich jetzt in dem Fall interessieren, weil wir natürlich ein paar Stellen in der Tabelle haben, die sind irgendwie einigermaßen klar verteilt für den Moment. Aber Platz 10 ist sicherlich der Platz, auf den doch noch ein paar Mannschaften schielen, aber verrückterweise sind es auf einmal Nürnberg und Augsburg, zumindest für den Moment. Mit 41
war auch und schon in einer anderen Situation,
43 Punkten, genau. Die haben sich ganz gut daraus geahlt.
Die hatten auch mal 9 Niederlagen in Folge zwischendurch und plötzlich stehen die wieder auf Platz 10. Also da unten geht es auch wirklich kurios zu zum Teil. Auch Iserlohn jetzt mit 4 Siegen in Folge plötzlich sind die voll im Geschäft wieder dabei.
Kommen wir gleich zu.
Ja.
Nürnberg hat mich insofern überrascht und das hast du ja gerade schon angesprochen, weil ich eine Zeit lang dachte, boah, also ihr kriegt dieses Jahr wirklich große Probleme. Ich habe beim Deutschlandcup lange kann mich gut daran erinnern, mit 2 Nürnberg-Fans gesprochen und die waren total pessimistisch, aber gar nicht, weil sie jetzt irgendwie pessimistisch sein wollten, sondern weil sie dachten, oh, ich glaube, wir haben dieses Jahr irgendwie, das ist nicht unsere Saison. Weißt du, vom Gefühl, so vom Fangefühl, gar nicht mal auf die Spieler bezogen, sondern das könnte für uns schwierig werden. Ne? Und das hatten eigentlich ein paar, auch sogenannte Experten mit Nürnberg.
Ja.
Aber ist nicht passiert. Sie ahlen sich ganz gut raus. Jetzt schielt es auf einmal auf Platz 10. Ja. Das ist aber die Momentaufnahme auch wieder. Ne? Also es ist gefährlich, jetzt die ganze Zeit auf die Playoff-Plätze zu schielen, wenn du weißt...
Ich finde sowas, das ist ja auch
nicht so... Da unten ist Frankfurt drin zum Beispiel, die auch keiner auf dem Schirm hatte.
Ich finde es ja auch nicht alltäglich, dass du solche Niederlagenstreaks hast und wie viele Mannschaften sowas haben. Also Iserlohn hatte ja auch schon so eine Reihe, Nürnberg hatte so eine Reihe, jetzt ist Frankfurt gerade dran.
Ja.
Du gewinnst ja auch ganz selten mal 10 Spiele in Folge. Also die Eisbären mit den 12 Auswärtssiegen in Folge, ja. Aber weißt du, so insgesamt finde ich das schon krass, dass diese Niederlagenserien so viel dominanter sind als Siegesserien in ähnlicher Reihenfolge.
Verrückte Welt.
Es ist doch total verrückt.
So ist es.
Und dass du dich dann wieder rauskämpfst aus sowas.
Ja.
Aber macht das nicht die Liga so spannend, wie sie ist? Es kamen auch jetzt ein paar Nachrichten im Chat dazu. Dass diese Liga dieses Jahr, ich weiß nicht, ob sie spannender ist als sonst.
Das aber ändert sich ja, weil eigentlich hattest du ja schon das Gefühl, die unteren 4, das ist am Anfang Dezember erledigt.
Das stimmt. Vor allem Iserlohn hatten schon viele abgeschrieben, jetzt ist es doch noch nicht so. Aber Nürnberg auf jeden Fall, weil wir nochmal kurz bei Platz 10 bleiben wollen. Und du hast Magic Post bekommen, Sprachpost.
Ich habe ein bisschen Sprachpost bekommen, von Nürnberger Seite jetzt von Tim Fleischer. Wir haben ihm 3 Fragen gestellt und er war so nett und hat uns 3 Sprachnachrichten geschickt. Und die erste ging jetzt natürlich um diesen Tabellenkeller, dass sie sich da rausgekämpft haben und ob denn jetzt jedes Spiel für sie wie eine Art Playoff-Spiel ist, um eben Platz 10 zu erreichen. Und die Antwort wollen wir uns mal anhören.
Also erstmal sind wir alle froh, dass wir die gute Leistung in den letzten Spielen auch endlich in Punkte umwandeln konnten. Und jetzt auch, finde ich, zu Recht auf einem Playoff-Platz stehen. Aber gleichzeitig, wenn man sich so anguckt, wie knapp es zwischen dem 10. und 14. Platz ist, dann wissen wir auch, dass es in jedem Spiel darum geht, den Playoff-Platz zu verteidigen. Aber unser internes Ziel ist und bleibt immer noch die Playoff-Teilnahme. Und deshalb haben wir uns auch vorgenommen, in den nächsten Wochen auch noch weiter in der Tabelle zu klettern.
Ist, glaube ich, klar, oder?
Absolut, ja. Haben sie auch schon mal getan. Also einen, in Anführungszeichen, noch nicht ganz von den Punkten her, aber so einen Konkurrenten mit Mannheim ja geschlagen am Wochenende, die ein oder zwei Plätze davor stehen.
Ja. Ja, dann sollen wir gleich zur zweiten Frage.
Absolut, lass ihn also reden. Der spielt auch eine gute Saison übrigens.
Oder? Ja, aber Schön. Nicht nur die. Ja.
Ja. Aber wir haben ein bisschen nachgehakt und wollten ein bisschen mehr wissen, was sie denn genau tun
noch
wollen.
Noch mehr.
Wir sind ja investigativ, heißt das, glaube ich, so schön.
Hartnäckig.
Hartnäckig auch. Was sie denn tun wollen, um Platz 10 zu verteidigen?
Ich würde sagen, besonders in den letzten Wochen, in den letzten paar Spielen, wo wir ja auch immer gepunktet haben, haben wir unsere Identität immer mehr gefunden. Wir führen auch wirklich alle die Rollen aus, die vor der Saison so ein bisschen jedem zugeteilt wurde. Jeder hat sich damit jetzt abgefunden und macht das auch wirklich gut. Besonders unser Torwartspiel ist in den letzten Wochen super gut. Dadurch haben wir viele Punkte gewonnen. Ja, und es geht, glaube ich, in den nächsten Spielen jetzt einfach darum, noch effizienter vor dem Tor zu werden. Wir hatten zwischenzeitlich auch eine Abschlussschwäche. Das haben wir aber, finde ich, auch ganz gut jetzt behoben. Ja, und dann besonders in den Auswärtsspielen halt aufzutreten wie zu Hause und dann auch Auswärtspunkte zu sammeln.
Thema Torhüter war ja auch ein offizielles bei den Ice Tigers. Hat auch Tom Rowe ordentlich mal zwischengeschlagen, hat gesagt, die Torhüter halten einfach nicht gut genug, um Spiele zu gewinnen.
Freude und Hunger,
ja, aber auch da, ich bleibe da wieder bei der Kontinuität, auch mit 9 Niederlagen, wurde halt Tom Rowe nicht entlassen in Nürnberg. Was für Gründe das hat, wir reden da auch immer, lohnt sich das finanziell etc. alles. Aber man ist halt dabei geblieben, weil man natürlich auch weiß, wie Tom Rowe diese Mannschaft allein in den letzten Jahren entwickelt hat. Und wenn ich wieder bei meinem Thema Kontinuität, ja, es geht auch, wenn du mal 9 Spiele in Folge verlierst als Coach, kannst du die Mannschaft trotzdem auch wieder in eine andere Richtung bringen.
Und auch ein paar Jüngere im Lineup, ne, finde ich. Ist ja auch.
Ja, definitiv.
Ja. Eine Mannschaft, die durchaus in dem Bereich positiv
geformt
in
werden muss auch. Ja, geformt ja. werden muss auch.
Und die dritte Frage war noch, dass die Heimspiele aktuell ja gut laufen.
Ja.
Und was man denn auswärts oder was man vielleicht verbessern muss, dass das auswärts läuft und ob eben die Heimfans dieser entscheidende Push noch sind.
Klar, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wirklich jeder aus unserer Mannschaft super gerne zu Hause hier in Nürnberg spielt. Besonders die letzten Spiele, die Halle war mehrmals ausverkauft. Das Retro-Derby dann, das sind Momente, wo die Zuschauer wirklich das Spiel total positiv beeinflussen und uns nochmal einen enormen Push geben in den wichtigen Situationen. Und auswärts müssen wir einfach mit derselben Einstellung rangehen. Wir dürfen uns nicht von unserem Spiel abbringen lassen, müssen das durchbringen, was wir uns auch vorgenommen haben, es einfach halten. Und dann bin ich aber auch zuversichtlich, dass wir jetzt in den nächsten Auswärtsspielen auch punkten werden.
Ja, Tabellenletzter bei dem Thema Auswärtsspiele. Also zu Hause machen sie es gut.
Ja, aber der
Auswärts ist Sechster.
Muss vielleicht Pucki auch auswärts mitfahren.
Ja, stimmt.
Pucki ist natürlich ein brutaler Push in Nürnberg, immer mehr.
Pusht er dich auch immer, wenn du in Nürnberg bist?
Ich finde Pucki klasse. Ja. Wisst ihr, dass es das älteste Maskottchen der DEL ist?
Nein. Nee, aber jetzt.
Siehst du? Vom damaligen Torhüter, ich glaube Michel hieß er mit Vornamen, Valier. Erfunden, gezeichnet, für gut befunden, seitdem Pucki. Stark.
Gut, von Pucki zu Dachi. Ja.
Wer?
Was?
Ach, Dachi.
Zu Dachi.
Dachi, langes Haar.
Da musst du aber aufpassen, ne?
Ja,
also okay. So mancher Augsburger mag den Namen nicht, wenn man dann sagt Dachi-Burg dazu, ne?
Ja, ich weiß, okay. Sorry.
Den kriegst du in Augsburg für also, Dachi.
Wenn ich jetzt einen Pflaumenkuchen, bestelle, dann bestelle ich den genau so. Und der wird mir auch serviert.
Was, wenn du in Augsburg einen
Pflaumenkuchen bestellst? Das hast du doch nie bestellst. So bestellt.
Ja, natürlich.
Nein.
Nein?
Das hast du noch
Und wenn ich einen Reiber-Dachi bestelle? Ja, ich kann ja jetzt auch nichts für meine Herkunft. Sorry.
Mach ich lieber das.
Rührei mit Avocado-Toast.
Ja, er ist ja aufgegessen, da wird ja nichts nachgeliefert. Catering 5-. Fing gut an, stark nachgelassen. Wie diese Sendung.
Können wir da auch so Nippel machen, bitte, mit Dachi?
Ja, ist ja gut jetzt.
Vielleicht hier. Da geht's gerade hinten raus wie nach einem guten Chili con Carne. Da muss irgendwas passieren. Jetzt sind wir kulinarisch ganz vorn dabei, meine Herren.
Haben wir alles mitgenommen.
Du solltest auch manchmal aufpassen, was du im Onso erzählst, wenn der Tag lang ist. Gut, ja, kommen wir dann zum AEV. Ja. Auch wenn der Übergang nicht ganz clean war.
Ja. Ja. Oder auch die Augsburger Panther, wie sie korrekt in der DL heißen.
Was habe ich gesagt?
AEV. ist der Stammverein. Es wird mir immer wieder gesagt, wenn ich dort bin, weil ich sage auch gern AFV,
so,
weil ich
ja, ich sag,
alter Traditionalist bin.
Weißt du, woran das auch liegt? Man hat ja...
Danke und beste Grüße aus Iserlohn. Ciao, ciao.
Aus Iserlohn. Aus Ingolstadt, oder?
Ingolstadt sind wir heute. Richtig.
Solltest auch mal aufpassen, was du on air da immer so ablässt.
Ich habe vorher noch eine Frage zu Iserlohn gestellt. Und dann gab es die freudsche Fehlleistung, dass ich Iserlohn noch im Kopf hatte.
Ist okay.
Und ich wusste ja, das beschäftigt uns heute in der Eishockey-Show. Ich war schon wieder in der nächsten Sendung, weißt du? Ja. Vor der Zeit voraus.
Immer vorausschauen,
ja,
ja, super.
Genau. Zukunft bist du so gut unterwegs. Also, es gibt ja für die einzelnen Clubs Back ja auch die Abkürzungen, zum Beispiel auch in diesen ganzen Grafiken, die wir haben. Ja, ja, ist sehr gut. Und auch wenn ich mir Notizen mache, schreibe ich ja die Vereine nicht jedes Mal Augsburger Panther, sondern dann mache ich AIV. Oder RBM für Red Bull München oder EBB für Eisbären Berlin. Ne? Kennst du ja.
Ja, klar.
So, und deshalb ist das für mich der AIV.
Ja. So, zum Thema. Okay.
Wo wolltest du hin?
Naja, zum AIV. Ergo Augsburger Panther.
Ja. Ja, dann sind wir doch schon da.
So. Weil wir waren ja beim ERC 80.
Ja. Auch da in waren Nürnberg. Wir schon, ja.
Und jetzt sind wir halt bei den Augsburger Panthern. Haben wir das geklärt?
Ja.
Ja. Hast du eine Meinung zu dem?
Was willst du denn machen jetzt?
Ja, eine Sprachnachricht natürlich
abfeuern. Ach so, Obi abfeuern. Ja. Der Obi, den haben wir.
Der hat 700 Spiele
gefeiert. Der Obi hat ein 700. Spiel gehabt und dazu haben wir natürlich auch befragt.
Mike, sind wir schon so lange durchgehalten.
Komm, Obi.
Jederzeit.
Auf geht's.
700 Spiele in der DL sind schon was Besonderes und gestern auch die Ehrung und die Zeremonie vor dem Spiel in dem Stadion, wo man vor 30 Jahren angefangen hat, Schlittschuh zu laufen, war einfach ein tolles Gefühl und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, cool. Ja, das, glaube ich,
hat er lange gedauert, bis der Obi für Augsburg spielen durfte.
Ja. Hat einen weiten Weg hinter sich.
Weiten Weg hinter sich wieder zurück, in die Heimat.
Und Panther ist ja eh so ein bisschen seins, ne? Meister Panther. Jetzt ist er wieder bei den anderen Panthern, da wo er vor 30 Jahren. Ja, wie? 2014 war er Meister.
Das ist alles richtig.
Ja, siehst du. Wenn ich schon mal was weiß, dann sage ich das auch.
Ja,
das
war gut so.
Bin ich ganz freudig, dass du mich jetzt nicht korrigieren konntest.
Nein, mache ich ungern.
Okay, dann gehen wir einen Schritt weiter. Ah, nee, wir haben ja noch
Wir haben noch mal Obi, weil es geht ja auch bei denen um Platz 10 Obi-Wan Kenobi,
also du hast die gleichen Fragen ja noch mal sozusagen für...
eine Frage haben wir ihm geschickt.
Also Platz 10.
Aktueller Stand bei den Augsburger Panthern.
Man darf den Klassenerhalt, den letzten Tabellenplatz nicht aus dem Auge verlieren. Wir sind jetzt nach 36 Spieltagen sind wir 2 Punkte hinter dem 10. Platz, hinter Nürnberg und dafür wollen wir alles geben und darauf liegt der Fokus, dass wir am Ende der Saison in den Playoffs sind und Playoffs spielen können.
Weil man ja schon gebrandmarkt ist durch die letzte Saison in Augsburg, definitiv.
Und ist dann immer ein schmaler Grat, ne? Du guckst als Sportler nach oben, denkst dir, guck mal, jetzt haben wir, wie er es gerade auch gesagt hat, was sind es jetzt, 7 Punkte auf den letzten Tabellenplatz? Denkst du, okay, einigermaßen safe sind wir erstmal, auch in der Art und Weise, wie wir spielen, wie wir punkten. Aber... Kleine Niederlagenserie, auf einmal verlierst du 1, 2, 3 in Folge wieder und schon.
Ja, ist echt schwierig.
Gedankenkarussell.
Oh, wir könnten von einem Thema ins andere kommen.
Wir können natürlich jetzt gerne auch mal die Community draußen fragen. Vielleicht machen wir die nächste Umfrage direkt. Wer glaubt ihr da draußen, würde am Ende Platz 10 erreichen? Im Chat ist die Frage jetzt drin und gerne mal eure Meinung. Wer macht am Ende Platz 10? Ich glaube, es ist offen. Vielleicht können es ja auch um den Meister, ich habe ja gelernt, der Meister der Überleitung, das steht ja hier. Mhm. Es kann ja immer noch Frankfurt werden, wenn wir jetzt zum Thema Frankfurt kommen wollen.
Wollen wir das?
Das machen wir jetzt, weil wir sind jetzt beim Tabellen 12. und damit bei den Löwen Frankfurt, die, du hast es eben schon gesagt, echt eine dramatische Niederlagenserie hinter sich haben mit 10 in Folge.
Ja,
also 10-mal nicht gewonnen.
13 der letzten 14 verloren.
Genau. Letzter Sieg am 10. Dezember, that's a long time ago, war ein Sieg über Düsseldorf damals.
Genau.
4-2, glaube ich. Ja, da haben wir es. Genau, 10. Dezember. Ein Heimspiel. Und da war die Welt eigentlich noch ganz in Ordnung. Und das ist schon spannend. Die waren im November noch das 5. beste Team. Also nur auf den Monat November mal bezogen. Und dann kriegst du so eine Ergebnisseuche. Tabellenletzter der letzten 5 Spiele, Tabellenletzter der letzten 10 Spiele, Tabellenletzter der letzten 15 Spiele. Und in den letzten 15 Spielen, Leute, hat Iserlohn 13 Punkte mehr geholt als Frankfurt. Und dann weißt du Bescheid, warum das da jetzt auch auf einmal nur noch 5 Punkte sind.
Genau. Und Frankfurt ist eigentlich auch unser Thema, weil da haben sich heute Ja, für viele nicht so ganz überraschend, aber da war heute einiges los. Franz Filzmaier war ja auch angekündigt hier, der sportliche Leiter, um uns zugeschaltet zu werden. Es wurde heute von Frankfurter Seite alles gecancelt, weil, nochmal in der einfachen Version, Matti Tillikainen entlassen, Franz Filzmaier übernimmt erstmal als Coach, plus neuer Torhüter verpflichtet mit Julius Hudacek. Das ist heute der Tag der Löwen Frankfurt. Das ist schon gewaltig, was da alles passiert ist. Und deswegen hat Frankfurt erstmal gesagt, heute ist genug, wir müssen da noch intern Sachen klären und alles. Deswegen steht uns da heute niemand zur Verfügung. Das ist, glaube ich, auch okay.
Ist respektiert und akzeptiert. Absolut. Alles gut. Erstmal sortieren, aber das sind die Fakten, die du gerade genannt hast, und wir versuchen uns dem Warum ein wenig zu nähern.
Wir haben auch echt viele Zuschriften schon bekommen, auch privat auf den Social-Media-Accounts, weil da viele eben schon dachten, ja, der Franz ist heute da und bitte frag das mal und warum und hier und wieso. Jetzt versuchen wir, das ein bisschen aufzuarbeiten, bleibt uns nichts anderes übrig.
Also das eine sind die Ergebnisse, die nicht stimmen, die ich eben gerade schon skizziert habe, und das ist wirklich ein freier Fall, kann man sagen,
in dem
Moment, ne? Wenn du auch ganz andere Gedanken hattest, mit einer ganz anderen Zielsetzung rausgegangen bist und die Idee hattest, okay, vielleicht kriegen wir das hin, die letzte Saison, wo es ja auch in die Playoffs ging, in die erste Runde, das nochmal zu toppen, ein bisschen zu verbessern, vielleicht ein, zwei Plätze nach oben zu springen, vielleicht sogar unter die Top 6, wenn es irgendwie mega optimal läuft. Jetzt sind sie aktuell meilenweit davon entfernt. Die negativen Ergebnisse sind das eine. Warum hat die Mannschaft eigentlich aus deiner Sicht, du hast jetzt auch gesehen, glaube ich,
die letzten beiden Spiele gesehen.
Ja. Was ist das Hauptproblem? Kann man simpel sagen, zu wenig Tore? Oder was ist die Dramatik?
Das ist zu simpel gesagt, aber es ist sicher mit ein Grund, weil auch da kommen wir wieder auf den November. 15. bis 17. Spieltag war Frankfurt noch das fünftbeste Offensivteam der Liga. Also auch da ist die Produktion mittlerweile fast komplett eingestellt worden. Da hat man einfach Schwierigkeiten. Ich glaube, das Problem liegt tiefer. Das Problem fängt in der Offensive, fängt auch hinten an. Ich glaube, dass man sich bei Joe Cannata am Ende für so eine Saison als kompletten Einser-Torhüter, ich sage das nochmal, als kompletten Einser-Torhüter vergriffen hat. Punkt. Ich glaube, Cannata, ich habe beide Spiele gesehen, da haben sie 5 Gegentore kassiert an diesem Wochenende. Bei 3 ist es, musst du es irgendwo am Torwart festmachen.
Okay.
Vielleicht nicht in der Entstehung, aber der muss halt hinten einen entscheidenden Schuss irgendwie halten. Und da sehe ich halt ein Stellungsfehler, da sehe ich ihn drüberwischen, über einen Puck durch den eigenen Torraum. Da sehe ich angeschossen werden, komplett die Kontrolle über die Position zu verlieren. Und der Gegner schiebt ins leere Tor nach gefühlt 3-4 Sekunden. Und er ist immer noch auf der anderen Seite. Also, und ich glaube, ausgemacht zu haben, vor allem am Freitag beim Heimspiel gegen Bremerhaven, dass diese Unsicherheit, und das merkst du ja schon bei den ersten 2 Schüssen, wie bewegt sich der Torhüter, wie wehrt er die Schüsse ab? Und ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass sich diese Verunsicherung aus dem Tor auf die komplette Mannschaft überträgt. Das hast du auch oft. Ich meine, wenn du auch mal gespielt hast, dann weiß das jeder Spieler. Wenn du weißt, jeder Schuss da hinten ist gefährlich, dann spielst du das auch anders. Als wenn du weißt, wir gehen wieder zum Positivbeispiel, da steht Matthias Niederberger hinten, der hält halt auch von 10 Schüssen mal 9, auch wenn du vorne einen Fehler machst.
Aber da muss sich das ja eingeschlichen haben, weil das der gleiche Torhüter stand im Tor, als es eigentlich noch sportlich ganz okay
war. Pass auf, als die 4-0 in Bremerhaven gewonnen haben und da eigentlich fast ihr bestes Saisonspiel gemacht haben und genau mit so einem großen Sieg hat das Problem eigentlich angefangen. Jetzt ist die Frage, woher? Ist Cannata vorher ein Spieler gewesen, der viel gespielt hat, der immer Einser-Torhüter war, der diese Verantwortung mittragen kann, der diese Verantwortung vielleicht vorher auch so noch nie getragen hat insgesamt. Da sehe ich insgesamt das Problem an diesem modernen Eishockey, an diesem sich festlegen auf einen Einser-Torhüter, der dir von 52 Spielen 45 machen soll, übertrieben gesagt. Ich glaube, das ist nicht mehr möglich im modernen Eishockey. Ich glaube, du brauchst 2 fast gleich starke Torhüter, die sich eigentlich diese Pflichten teilen, auch über eine Hauptrunde. Wie du dann in den Playoffs, ob du da mit einer 1 gehst und einer 2 oder ob du es dann aufteilst. Ich weiß es nicht. Hat schon vor Jahren, ich nehme da wieder als Meisterbeispiel, unter Don Jackson, hat das eigentlich immer ganz gut geklappt. Danny Austin-Birken, Lecho, die haben sich immer alles geteilt und dann hat er sich für einen in den Playoffs entschieden.
Ja.
ein Jahr für den, ein Jahr für den anderen. Hat immer gut funktioniert. Ich finde, modernes Eishockey brauchst du zwei verdammt starke Torhüter. Du kannst es mit einem nicht mehr durchziehen über so eine ganze Saison.
Ist jetzt ein Schlenker, aber weil ich da gestern war, finde ich bei Ingolstadt auch immer interessant. Ne? Eigentlich spielt Gartag durch.
Ob auch das gut geht, ich weiß es nicht. Aber das kann gut gehen, natürlich. Aber es muss nicht gut gehen. Und ich bin einfach ein Fan davon, wenn du so viel Wert auf Details legst, auf eine ausgewogene Mannschaft, auf Tiefe in der Mannschaft, dann brauchst du die Tiefe auch beim Torhüter.
Mhm. Okay, also die Torhüterposition ist für dich ein Grundproblem. Deshalb wird man vermutlich auch gehandelt haben, weil das, was du sagst, dann wohl auch bei den Verantwortlichen genauso gesehen wird. Sonst hätte man ja keinen neuen geholt.
Ich glaube, aus diesem letzten Lauf ist das auf jeden Fall die Konsequenz, dass der Torhüter, ich sag's mal so, wenn die Mannschaft gut gespielt hat, hat der Torhüter gut gespielt. Wenn die Mannschaft vielleicht nicht so gut gespielt hat, hat der Torhüter aber auch nicht den Unterschied ausgemacht. Und was heißt immer, 85% macht der Torhüter aus? Mindestens. Du brauchst einen Torhüter, der gut ist, dann ist auch die Mannschaft gut. Umgekehrt kann auch mal eine Mannschaft gut sein und der Torhüter schlecht, dann hast du vielleicht nicht so das Merkmal. Das geht mal in einem Spiel oder in zwei Spielen gut, aber über eine Dauer einfach nicht.
Aber ist dann der Torhüter in dem Falle auch das Problem, wenn man sich jetzt die Ergebnisse anschaut? Ich glaube, du hast es gestern noch im Kommentar gesagt. Das ist jetzt die letzten drei Spiele verliert Frankfurt alle mit einem Torunterschied. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass sie in dem Sinne abgeschossen werden, beziehungsweise irgendwie mal mit
5-6 Toren. Ich komme da wieder mit Statistiken, aber ich glaube, gestern war das 14. Spiel von Frankfurt mit einem Torunterschied und 10 davon haben sie verloren. Ja. Diese knappen Spiele sind auf Dauer einer Saison für mich auch ein Qualitätsunterschied, ob du diese gewinnst oder ob du die verlierst. Irgendwann ist das ein Qualitätsunterschied. Und das ist es im Moment. Und du merkst es einfach, dass in den entscheidenden Situationen andere Teams vielleicht schlauer sind. Andere Teams diesen Punch haben, den Frankfurt zurzeit nicht hat. Wir reden natürlich, wir fangen hinten an und das soll auch gar kein Alleinschuldiger da hinten sein. Aber es ist einfach auffällig, dass es schon fehlerbehaftet ist und dass sich das dann eben in den Spielaufbau zieht, in das andere Spiel. Natürlich stimmt die Produktion vorn auch nicht mehr. Und da hat man ja auch einiges getan. Letztes Jahr war man von einer Reihe abhängig. Da ist man ja viel breiter geworden, um da jetzt zwei richtig gute Scoring-Linien zu haben. Und da hast du natürlich auch einen Dominik Bock, der seit Anfang November nicht mehr getroffen hat.
18 Spiele kein Tor.
Genau, da hast du einen Chet Nering, der zwar am Freitag getroffen hat, aber vorher 3 Monate kein Tor mehr geschossen hat. Ein Carter Rowney, der seit 10 Spielen kein Tor mehr geschossen hat. Das zieht sich natürlich alles irgendwie durch. Und ja, mach's an mehreren Punkten fest. Ich glaube aber, wenn Frankfurt eine stabile Nummer 1 da hinten drin stehen hat, spielt diese Mannschaft anders. Und hat diese Mannschaft, und das hat sie auch schon bewiesen, viel mehr Qualität.
Ja, ich habe gerade auch nochmal geguckt, Canetta, und das ist, glaube ich, das, was du auch letztlich meinst. Bei seinen 27 Spielen jetzt, 26 Mal gestartet, ist bei Save Percentage 89, und hast du 91, hast du vermutlich von diesen 14 Spielen, die du eben angesprochen hast.
Von diesen Ein-Tor-Spielen.
Genau, von diesen Ein-Tor-Unterschied-Spielen hast du vielleicht ein paar mehr auf deine Seite gezogen. Genau. Nur mit diesem 1-2%, weil das die 2-3 Schüsse vielleicht sind dann, hochgerechnet. Genau.
Aber jetzt sind wir ja im Endeffekt dabei, die Spieler, beziehungsweise die auf dem Eis, sage ich mal, zeigen oder können die Leistung aktuell nicht bringen und jetzt haben sie einen Trainer entlassen. So, wir haben einige Nachrichten schon bekommen über WhatsApp. Viele sagen auch, sie können es nachvollziehen. Manche sind sogar froh, beispielsweise Jonas bzw. Susanne haben gesagt, sie sind froh, dass in Frankfurt jetzt Thilly Kain weg ist und dann vielleicht wieder in Fahrt kommt. Aber es kommt dann eben auch mal eine Nachricht aus Berlin sozusagen, also aus Berlin, der auch sagt, ja, letzte Saison, Berlin hat am Trainer festgehalten. Wir sind wieder beim Thema Kontinuität. Ja. Berlin hat halt gesagt, wir halten an Nobar fest und machen weiter mit ihm. Da sah es ja letzte Saison definitiv nicht rosig aus.
Na gut, der ist natürlich auch ein zweifacher Meistertrainer. Ne? Also der kommt natürlich von einem ganz anderen Erfolgserlebnis. Ne? Also das ist noch eine ganz andere Note, so einen dann letztlich rauszuschmeißen. Und hat, glaube ich, also ich verstehe den Vergleich, aber ich sehe ihn nicht in dem Fall.
Das ist richtig. Ich meine, Martin Thilly Kain ist der jüngste Trainer der DEL bislang gewesen auch. Der war ja schon mal in Frankfurt, auch in der DEL 2. Also man kennt sich, er kennt das Umfeld. Dass du als Trainer rausfliegst, ich glaube, wenn du den Job wählst, dann egal wo du trainierst, du weißt, du wirst irgendwann irgendwo gefeuert. Ja. Ich glaube, nach 10 Niederlagen in Folge, was heißt logische Konsequenz? Ich bin trotzdem kein großer Fan davon, weil ich glaube, das ist oft Aktionismus. Und ich komme wieder zu meiner Kontinuität und ich glaube, dass Frankfurt, dass die Löwen als Club, dass auch der Franz Fritzmeier keinen Plan verfolgt hat, der jetzt 6-7 Monate dauert, sondern eher einen Plan verfolgen, der 3-5 Jahre dauert, um sich richtig zu etablieren, um natürlich auch finanziell in der DEL wieder anders dazustehen. Ob das dann richtig ist, diesen Plan so umzuschmeißen, ich bin kein großer Fan davon. Was soll jetzt kommen? Wie oft hat Franz Fritzmeier Mannschaften, in denen er sportlicher Leiter war, schon als Trainer wieder übernommen? In Frankfurt sicher ein-, zweimal. Ja, in Krefeld. Duisburg hat er das schon gemacht, in Krefeld hat er das schon gemacht. Ich weiß auch von ihm, dass er kein großer Fan davon ist, das zu machen, weil auch da, ganz kurz, Trainer, sportlicher Leiter. Zwei Jobs, zwei Jobbeschreibungen, jetzt vereint er beide. Da fehlt ihm jetzt natürlich auch die Zeit, schon wieder die neue Saison vorzubereiten, was da kommt oder nicht. Du kommst halt wieder in diese kurzfristige Denke rein, die meines Erachtens auf Dauer keinen Erfolg bringt.
Ja.
Und was soll er jetzt machen? Holt er einen neuen oder muss er es machen? Macht er das jetzt? Bist du eigentlich zu nah an der Mannschaft, um dann wieder zum Teil zu sagen, du bekommst keinen neuen Vertrag oder so. Weißt du, diese Jobs, die beißen sich.
Die musst du ja auch die Gespräche jetzt führen.
Genau,
du musst ja eigentlich vor den Playoffs geführt
richtig,
haben schon.
Richtig. Ne? Ja. Du musst ja die Mannschaft für die nächste Saison planen. Jetzt bist du aber unter Druck, auch als Trainer in dieser Mannschaft zu sein und deinen anderen Job vernachlässigst du. Ob das die optimale Lösung ist, das halte ich für, der Franz hat schon bewiesen, dass er Trainer auch kann. Das ist überhaupt keine Frage. Ob er das unbedingt will, davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich weiß auch nicht, ob das die optimale Lösung ist, sondern was machst du dann? Dann sagst du ja, jetzt muss ein erfahrener, wir bleiben an der deutschen Eishockey-Liga, jetzt muss ein erfahrener kanadischer Trainer her. Mhm. Ja, klar. Dann kommt dir der, kassiert richtig Asche für 3 Monate, aber dann fängst du ja wieder bei Null an im April.
Ja,
dann musst du ja wieder dein Konzept bei Null, musst du es eigentlich anders einstellen wieder, weil was holst du dann für einen Trainer? Dann bist du wieder auf Suche, dann sagst du wieder, ja, aber wir arbeiten nur mit Deutschland. Dann sagt er, ja, nee, bei uns deutsche Spieler. Dann sagt er, aber wir haben nur vom Budget, dass wir deutsche Spieler einbauen wollen. Dann sagt er, nee, habe ich keinen Bock drauf, mit deutschen Spielern zu arbeiten. Das war ja mit dem letzten Coach der Fall, der da sich wirklich klar geäußert hat und gesagt hat, da hat er nicht so wirklich Bock drauf. Und da hat Frankfurt auch klar gesagt, okay, dann endet unser Weg hier nach einem Jahr wieder.
Also ganz ehrlich.
Du drehst dich am Kreis.
Die Uni-Eishockey ist einfach kein Eishockey.
Weißt du was?
Damit kommen wir eigentlich zur einfachsten Theorie,
die Eishockey wieder mit dabei. Ich finde, eigentlich hast du dich jetzt um das Pult gebracht. Das ist sehr schade, weil ich fand, das war ein absolutes Statement, verschiedene Statements. Die hätten das Pult oder das Pult hätte die Statements
verdient. Nein, ich drehe mich ja irgendwie auch im Kreis und natürlich wiederholt sich da auch viel. Aber ich halte einfach nur ein Statement fest. Ich bin ein Freund der Kontinuität. Weil wenn man sich Mannschaften anschaut, in der DL oder im Sport in Lessern, Kontinuität ist einfach für den Erfolg unwiderruflich.
Ich find, du hast da absolut recht. Jetzt ist nicht jede Situation zu vergleichen, aber grundsätzlich muss es so aufgehängt sein. Das finde ich auch. Mannheim ist ein Beispiel, was jetzt auch für mich erstmal komisch erscheint, die Art und Weise, wie sie das gerade gehandelt haben. Das mag jetzt zum Erfolg führen vielleicht mit Dallas Eakins, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das kann ja alles sein, dafür ist es Sport und wir können die Ergebnisse nicht vorhersehen. Und eine Mannschaft kann mit einer Dynamik, die sich entwickelt, auf einmal ganz anders performen und dass die Mannschaft als solches die qualitativ hochwertigen Spieler hat, ist auch klar. Aber auch da auf einem anderen Level und mit einem anderen Anspruchsdenken ist es ja sehr ähnlich von dem, was du gerade gesagt hast. Ist es die Kontinuität schwierig zu erkennen? Und wenn du den Lundskog holst, dann muss da eine gewisse Kontinuität rein, weil der kann in 3, 4, 5, 6, 8 Wochen auch nicht die Welt verändern. Und sind wir mal ganz ehrlich, Stand jetzt sehe ich ja die Verbesserung auch nicht. Also der Move hat ja jetzt augenscheinlich tabellarisch erstmal noch nichts gebracht.
Das ist ja meistens so bei der Trainer. Das macht dir vielleicht einen kurzfristigen
Effekt. Legt ja auch keiner die Hand auf, ne? Selbst wenn da übrigens ein erfahrener NHL-Coach ist. Das muss ja auch im Normalfall erstmal wieder eine Mittelfristigkeit zumindest haben, ne? Muss jetzt vielleicht nicht langfristig, aber zumindest eine Mittelfristigkeit, dass du auch da die Qualität eines Trainers von der Art und Weise, wo er herkommt, erkennen könntest.
Da gehen wir jetzt natürlich ganz weit, weil da mit diesem Thema kommen wir natürlich zur Drucksituation Auf- und Abstieg.
Ja.
Die meines Erachtens, nächstes Plädoyer, wieder keine Fähre ist, so wie das derzeit gehandhabt wird.
Ja.
Und ich weiß, das habe ich schon erzählt, Mikey, auch hier.
Was denn jetzt?
Weißt du,
jetzt
hier
welche von diesen 200.000 Schichten also willst du jetzt neu erzählen?
Wenn es so weitergeht, holen wir jetzt wirklich das Pult gleich rein und Session nicht gehen. Und
nein, da geht es halt darum, dass einfach aus meiner Sicht die DEL in einer viel besseren Position ist als etablierte Vereine, zum Teil 30 Jahre in der DEL. Weil du steigst nach 52 Spieltagen ab als Letzter. In der DEL 2 wirst du erstmal Zehnter, kannst noch erste Playoff-Runde spielen und trotzdem noch aufsteigen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, da hast du viel mehr Chancen insgesamt aufzusteigen, wenn du es überhaupt willst, als einer von diesen 3 oder 4 Clubs. Und die Wahrscheinlichkeit abzusteigen ist viel, viel größer. Und ich sehe diese Ausgewogenheit nicht. Ich finde diesen Modus, so wie er mit Auf- und Abstieg derzeit gehandhabt wird, sehe ich nicht und sehe ich als nicht gut an.
Ja, ich mag deinen Modus heute. I like it.
Aber wird es nicht dann vielleicht mehr Sinn
machen,
das Ganze sozusagen, sag ich mal, wie...
Timeout!
beim, sag ich mal, wie in der NHL, dass du sagst, du machst aus den Zweitligateams sogenannte Farmteams, wirklich in Anführungszeichen. Ja,
alles schon versucht, oder glaube ich, über die Jahre.
Ja. Okay, weiter, Entschuldigung. Aber ja, soll man noch
ich hätte gerne von meiner Farm übrigens, hätte ich gerne noch so eine Avocado, vielleicht aufgeschnitten auf einen Toast serviert, nur mal so ganz nebenbei.
Aber wenn wir Frankfurt jetzt kurz das Thema abschließen wollen.
Ich wollte das noch. Ja, lass uns abschließen, weil du willst ja auch das happy. Richtige sagen.
Haben wir da nicht irgendwie Sprachnachrichten auch oder irgendwas bekommen noch?
Nein, wir müssen jetzt auf den neuen Mann kurz noch eingehen. Das will der Magic Mann.
Wir haben keine Zeit.
Weil ja, wir kennen ihn ja.
Wir haben alle Zeit der Welt.
wenn wir das wollen. Wir kennen ja den guten Julius auch von Weltmeisterschaften. Ja. Da hat er einige gespielt. Für Tschechien.
Oder die Slowakei.
Die Slowakei und war in Kladno, weil er in Kladno gerade war. In Tschechien, genau, das ist der freudsche Fehler. Habe ich schon ein paar heute von, ne? Ja. Freud und ich, wir sind echt gute Buddies.
Seid ihr gut zusammen?
Ja, gut.
Und wo komm, sind wir heute
Magic, mach Eastmann. Weiter. Ja, heute sind wir in Iserlohn.
Wo? Danke und beste Grüße aus Iserlohn.
Ciao, ciao.
Aus Iserlohn.
Aus Ingolstadt,
oder? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Was?
Das ist das Problem, das kannst du nicht nachempfinden, wenn du so ein World Traveler bist wie ich, weißt du? Und eigentlich nie weißt, in welchem Hotel du morgen übernachten wirst. Dann kann das schon mal passieren. Das müsst ihr da draußen
auch. Das ist mir klar.
So, weiter jetzt.
So, jetzt schauen wir uns ein kurzes
Sascha Chetzet Benderman.
Schauen wir uns ein kurzes Best-of. Julius Sudacek, ich lass mal laufen.
Neue Torhüter der Löwen Frankfurt, genau, falls man verpasst
der,
hat.
Der steht aber scheinbar für große Partys nach Siegen.
Ja, der ist also, schwer bekannt. Erstens für gute Saves, die er hier mal zeigt, aber echt auch für Entertainment. Also kann in Frankfurt bei der derzeitigen Stimmung vielleicht nicht schaden, wenn ein bisschen Entertainment dazu kommt.
Da sind schon schöne Geschichten dabei.
Also, was hat denn der alles gemacht, Julius Sudacek? Also hier Konfetti-Kanonen, ist auch bei uns im Studio hier bekannt. Ja. T-Shirts und alles verschenken. Der hat gerudert, der war als Weihnachtsmann mit Schlitten auf dem Eis. Der hat einen Ruderwettbewerb gemacht. Ich glaube, mit dem Fahrrad ist er mal auf dem Eis rumgefahren. Da
hier mit ein bisschen Perücke
gemacht, Perücken Cheerleader. Als Cheerleader-Dancer. Also Entertainment hat er drauf.
Ja, da freuen wir uns drauf auf jeden Fall.
Also vielleicht kriegt das ja in der kurzen Zeit noch hin, Publikumsliebling zu werden in Frankfurt. Könnte man auf jeden Fall... Oh, guck mal hier... Ist das jetzt...
hat die Avocado von der Regie gegessen.
Jetzt wollen sie uns hier in der Eishockey-Show am 8. Januar, glaube ich, ist richtig, 8. Januar, ja. Wollen sie uns jetzt hier mit dem abgehalfterten, stehengelassenen Stollen von Weihnachten, wollen sie uns jetzt hier ab... Guck mal hier.
Ja, aber das sieht man ja, was für wie leicht du zu beeinflussen bist, weil du haust das Zeug weg.
So sagt der Richtige.
Da geht es gerade hinten raus wie nach einem guten Chili con Carne. Da muss irgendwas passieren.
Es ist total lieb gemeint, lieber Oxy. Aber das Einzige, was ich glaube, ich an Süßigkeiten
war ein bisschen esse. Sauer, auch zu Recht.
Ja, das ist ja schon ein bisschen sauer, auch zu Recht.
So, weiter geht's. Was ist los, Magic? Soll ich das bei dir rüberstellen hier?
Nee, bitte nicht.
Nein. Ist schon okay. Gut unterhaltsam nein. Heute eigentlich.
Es hat lustige so. Phasen.
Grüße ja. An unseren werten Freund Rick Goldmann. Geht auch ohne dich ganz gut.
Wo ist der eigentlich? Ist der im Urlaub? Oder?
Der war im Urlaub,
der wie war,
so viele ja. Menschen, ja.
Ja, ja.
Schön wär's. Lass uns über die Mannschaften da unten noch sprechen, weil ja, noch schlechter als Frankfurt geht es ja Düsseldorf, auch wenn es eigentlich punktgleich nicht so dramatisch aussieht. Aber sie müssen natürlich auch weiter strugglen. Ich glaube, da werden auch einige nervös, noch nicht so nervös, als dass man da die Trainerposition verändert hätte. Das halten wir fest, aber...
Ja, da ist ja Mike Pellegrims dazugekommen in der Co-Trainerposition. Aber ich find bei Düsseldorf krass, das Verletzungspech ist wirklich unfassbar bei denen. Ich meine, jetzt hast du Veroni auch noch mit Kreuzband raus. Das ist echt, wie hart es die erwischt in den letzten eineinhalb Jahren mit solchen Verletzungen. Drei Kreuzbandrisse, meine ich, einmal Achillessehnenriss. Ja. Dann wie ist der nachverpflichtete Verteidiger Green, der ist jetzt
Luke
auch
Green.
Schon, Luke Green ist der, schon eine Weile raus.
Also wenn du einen nachverpflichtest für einen Verletzten und der verletzt sich dann auch wieder, dann Spiele weißt du, es läuft
ja. Nicht. Jetzt hast du wenigstens das Erfolgserlebnis von Kyle Kamiski.
Für den ja Green auch verpflichtet wurde.
Ja, genau. Ja. Ich meine, der hat ja echt eine Leidenszeit hinter sich. Der war ja auch wieder vom Kreuzband alles fit. Dann kamen noch andere Verletzungen dazu in der Aufbauphase. Und dann schießt er das Siegtor in der Overtime.
Zweites Spiel seit 16 Spiel. Monaten, glaube ich. Ja. Und
kabums. Schauen wir nochmal an. Zack, Svensson, Pass. Kamiski, so ein genialer Skater. Ich sehe den, wenn der fit ist, den siehst du ja so gerne Eishockey spielen. Und für solche Spieler, besser kann es ja nicht sein. Das freut mich auch hier
insgeheim. Zweite Saison in Düsseldorf und jetzt das vierte Spiel gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe?
Nee, der ist schon länger da.
Schon länger da. Aber ja, also Düsseldorf ist es wirklich die Seuche.
Ja, vor allem, weil du ja... du hast ja gerade angesprochen, mit Veroni jetzt den zentralen Mann verloren hast, in der Reihe mit O'Donnell. Und wen habe ich vergessen?
Agostino.
Agostino logischerweise, der auch neu hinzukam, was ja eine Top-Nachverpflichtung war, muss man ja auch sagen, ja. Den so zu kriegen zu dem Zeitpunkt. Und O'Donnell seit dem Comeback, ich glaube jetzt 18 Spiele, 18 Punkte gemacht. Ne? Also hast du auch nicht immer so, dass der Spieler sofort so funktioniert nach einer Verletzung. Ne? Also eigentlich,
jetzt wird die Top-Reihe wieder auseinandergerissen, das ist echt bitter.
Ja, lass uns doch mal den sportlichen Verantwortlichen hören, Niki Mond.
Vorm Spiel von gestern, glaube ich,
wenn es richtig im Kopf habe. Abstiegskampf ist ausgerufen, sage ich mal. Und, aber von Platz 10 bis 14 ist natürlich ist sehr eng und alles möglich. Also ich glaube, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir müssen uns auf uns konzentrieren und Punkte sammeln. Es liegt ja auch nicht nur in unserer Hand. Also jetzt Iserlohn hat jetzt 3-mal in Folge gewonnen. Also es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie unsere Konkurrenten spielen. Aber da wir das nicht beeinflussen können, kümmern wir uns auf unsere Aufgabe und wissen, dass wir schwere Spiele vor der Brust haben, dass wir angespannte Personallage haben. Und das ist sehr schwer wird, aber wir geben alles und wollen weiter punkten.
Wird die DEG noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden?
Ja, das überlegen wir gerade. Das wird natürlich Sinn machen, weil wir jetzt keine 12 Stürmer mehr haben und auch jetzt nach Stephen McAuley, jetzt auch mit Phil Varone einen weiteren Center verloren haben und wir natürlich da sehr dünn besetzt sind und es wird uns mit Sicherheit helfen, wenn wir noch einen Mittelstürmer dazu bekämen.
Ja, okay. Also da wird noch mal eingekauft. Angst nicht, sagt er, aber durchaus.
Ich glaube, Sportler darf sie keine Angst zeigen.
Atmung. Ja, gut, er spielt ja nicht auf dem Eis. Ne? Das ist ein bisschen länger her schon. Ja, von daher muss er sich darum nicht kümmern.
Aber weiß er trotzdem, wie es geht.
Genau, er weiß, wie es geht. Umso mehr kann er es natürlich perfekt einschätzen. Auf der anderen Seite, Vorsprung war mal 12 Punkte, jetzt ist er auf 5 geschmolzen.
Es ist trotzdem anhand von der DEG zu sehen, wir bleiben bei diesem Verletzungspech. Ja, das spielt hier eine große Rolle. Aber da zeigt sich auch mal, wenn du den Saisonstart einfach verpatzt, wie lang du und dass du eigentlich kontinuierlich da unten drin hängen bleiben kannst, wenn es so blöd läuft wie bei der DEG. Das ist echt hart.
Ja, hast du letztes Jahr auch bei den Eisbären gesehen.
Ja, ne? Genau.
Dann noch eine Mannschaft, von der wir dachten, können wir schon bye-bye sagen? Nein, vielleicht wird es ja das Comeback des Jahres von den Roosters, Iserlohn. Vier Siege in Serie, caramba, 11 Punkte aus den 4 Spielen geholt. So, also, wer die schon abgeschrieben hatte, der hat möglicherweise einen großen Fehler gemacht in seinem Tippspiel.
Das kann durchaus sein, aber ich glaube, es kommt für alle relativ überraschend, oder? Dass Iserlohn plötzlich wieder da ist. Und es zeigt ja auch mit diesen, und das finde ich halt so erstaunlich, mit diesen Siegesserien, die zwar nicht so lang sind wie die Niederlagenserien, aber wie schnell du da auch wieder ranfassen kannst.
Ja, die hatten 13 Punkte Abstand vor diesen 4 Siegen, auf einmal sind es nur 5.
Ja.
Und jetzt denkst du, glaube ich, schon wieder dran, dass du es auch schaffen kannst.
Ja, musste. Gut, dran glauben musste immer, das ist keine Frage. Aber jetzt kannst du wirklich wieder dran glauben.
Ja, hast Tore geschossen, immer 4, Jeneke war top, also hat ein bisschen was gepasst jetzt zuletzt.
Ja.
Man fragt sich immer, warum jetzt erst?
Ja, aber weißt du, was du immer wieder siehst? Du siehst halt immer wieder, wie lang so eine Saison ist. Und dass dann halt nach 10 Spieltagen eine Momentaufnahme ist, nach 20, nach 30. Es sind Momentaufnahmen und es kann sich im Sport so schnell so viel ändern. Und das macht ja auch, deswegen lieben wir ja Sport auch so. Weil es so unvorhersehbar ist und weil es dann unvorhersehbar ist und weil es dann auch immer so tricky Wendungen immer gibt.
Dann lass uns doch mal eine Stimme hören.
Ja.
Ja, und auch Stimme und Gesicht aus Iserlohn.
Conan Ukbekele.
Hi Magenta, Colin hier von den Roosters. Ja, meine paar Sätze zu unserer jetzigen Lage ist auf jeden Fall, dass wir sehr zuversichtlich sind. Die letzten Spiele haben uns gezeigt, dass wir mit jedem mitspielen können und auch Punkte gewinnen können. Ja, wir sind von zwischenzeitlich 11 Punkten Abstand auf jetzt nur noch 5 Punkte Abstand aufgeholt und das ist natürlich echt sehr wichtig gewesen und uns ist auch bewusst, dass wir uns jetzt auf diese letzten Spiele nicht ausruhen können, sondern weiterhin Gas geben müssen und weiterhin aufholen müssen. Wir sind halt immer noch 5 Punkte zurück und unser Ziel ist natürlich der Klassenerhalt und wenn wir den erreicht haben, kann man sich natürlich die nächsten Ziele setzen. Aber höchste Priorität ist natürlich erstmal auf den 13 zu kommen und gerade bin ich auf jeden Fall zuversichtlich, alleine schon, wie ich die Jungs sehe vor den Spielen in der Kabine, die sind wirklich am Brennen, wir haben Bock und ja, haben uns wirklich angefangen untereinander zu vertrauen und auch in unseren Fähigkeiten zu vertrauen. Jetzt dieses Spiel gegen Straubing im letzten Drittel da noch so umzudrehen, hat auf jeden Fall schon mal gezeigt, was wir für Qualitäten besitzen. Der Support von den Fans auch unglaublich. Wie gesagt, da auch am Bus, wie sie da gewartet haben, mit Bannern uns angefeuert haben, gibt uns natürlich sehr viel Stärke, sehr viel Selbstvertrauen. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig und ja, wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Und ich bin sehr zuversichtlich und freue mich.
Ja, Granate. Also eins muss man feststellen, Colin, Hut ab, weil der schläft ja gar nicht mehr zu Hause. Ne? Der hat das Auto vor der Trainingshalle geparkt und übernachtet da drin und ist dann der Erste beim Training und der Letzte, der kommt und geht. Und
andersrum. Ja, der konnte vielleicht auch nicht losfahren, ja, weil die wurden ja gestern nach der Heimkehr aus Straubing auch nochmal von den Fans mit Bannern und so empfangen im Iserlohn. Da geht es ja auch sehr schnell, dass wieder Euphorie da ist.
Ja, und wir haben zu Iserlohn noch eine Sprachnachricht bekommen von Daniel, genauer gesagt zum aktuellen Trainer. Aber wisst ihr, was cool wäre?
Wenn du es abspielst?
Wenn ein Ton dabei wäre, glaube ich.
Naja, Audio hilft schon, wenn es Ton hat. Ja. Ja.
Versuchen wir es nochmal.
Und als Ergänzung, Iserlohn hat aus den letzten 4 Spielen 11 Punkte geholt. Das hat für mich nichts mehr mit Zufall zu tun, sondern mit einem Trainer, wie es Doug Shedden nun mal ist, der viel Erfahrung mitbringt und auch ein klares System mittlerweile vorgibt, was die Mannschaft auch umsetzen kann.
Mhm. Ja. Auch da eine Frage der Zeit, die einem zur Verfügung steht. Ne? Er kam mittendrin. Wir hatten zwischendurch auch schon mal so nach den ersten 10 Spielen mal eine Zäsur gemacht. Da sah die Tabelle alles andere als gut aus für Doug Shedden. Aber vielleicht...
Auch da ist Sport. Da muss ja auch meine Theorie von der Kontinuität wieder umwerfen. Weil Doug Shedden ist ja seitdem der Trainer in Europa ist, ist er ja als altes Wort Feuerwehrmann bekannt. Der kam ja immer irgendwo dazu, wo es nicht gelaufen ist. Und Doug Shedden hat dann Klassenerhalt geschafft, hat Playoffs noch geschafft. Der ist nie Meister geworden in seiner langen, langen Karriere. Aber er war halt immer so der Mann fürs Grobe. Und der Mann, der eine Mannschaft vielleicht so einen gewissen Zeitraum einfach hochhalten kann, vielleicht auch ein bisschen neuen Wind reinbringen kann.
Ja.
Das kann er oder das konnte er schon immer.
Frage ist, ob es zeitlich noch ausreicht.
Wie lange geht es?
Genau.
Und bei Iserlohn muss ich auch sagen, 4 Spiele hintereinander, Hut ab, die zu gewinnen. Wie lange können sie den Pace halten? Die sind ja erstmal die hinterherhecheln müssen weiterhin. Also müssen schon noch ein paar Siege folgen.
So ist es. Dann wird uns das vor allem natürlich auch im unteren Bereich der Tabelle weiter sehr interessieren. Und wir werden das thematisieren, schon am Donnerstag auch. Denn da steht ein spannendes Spiel an. Magic, du hast es kurz hier auf dem Timetable. Ja. Denn nebst der Eishockey-Show gibt es natürlich auch weiterhin viel Eishockey-Inhalt bei Magenta Sport, zum Beispiel eben die Löwen Frankfurt gegen den ERC Ingolstadt.
Passt ganz gut ins Thema heute am Montag, dieses Spiel am Donnerstag, alleinstehend, exklusiv bei Magenta Sport.
Dementsprechend dann sicherlich auch vorneweg interessante Interviews rund um das Thema Franz David Fritzmeier als aktueller Headcoach seiner eigenen Mannschaft, möchte ich meinen. Und
Franz David Fritzmeier habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.
Ist doch sein Name.
Ja, also, ich weiß aber.
Grüße gehen raus. Also alles Gute wünschen wir auf jeden Fall. Wir sehen das ja ganz neutral und sportlich und wollen natürlich, dass jede Mannschaft gewinnt. Aber am Ende muss es irgendwie wohl eine nicht packen. Aber es heißt ja auch noch nichts. Man weiß ja nicht, wie das in der Liga darunter läuft. Von daher, alles gut. So, dann machen wir jetzt nochmal einen harten Cut, möchte ich meinen, Basti. Du hast das natürlich logischerweise auch mitbekommen. Ja. Hat in dem Sinne nichts mit Eishockey zu tun. Ein bisschen schon, weil der Mann, über den wir noch einen Satz verlieren wollen, natürlich ein großer Sportliebhaber im Allgemeinen war, aber einer der größten Sportler, die Deutschland, glaube ich, jemals hatte und eine ganz große Persönlichkeit, ist leider heute verstorben mit Franz Beckenbauer. Und wir wollen einfach die letzten Minuten und Sekunden dieser Sendung nochmal nutzen, um
ihm auch widmen, einem der bekanntesten Deutschen überhaupt, der Deutschland, glaube ich, einiges an Positivem mitgegeben hat insgesamt und der, wenn man ihn kennengelernt hat, unglaublich netter Mensch war.
Absolut. Das kann man sagen, gerade wenn man ihn mal im Umfeld eines Fernsehspiels oder eines Fußballspiels erlebt hat. Ja. Also wir sagen danke, dass du, ich glaube, der Sportwelt so viel geschenkt hast. Man sagt einfach nur, ciao Kaiser.
Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.